braucht für unsere Orchester hier im Umkreis eher diejenigen, die du gerade beschrieben hast, Tanja, die nämlich neben ihrem Vollzeitjob das dann auch noch leisten sollen mit all dem, was du gerade gesagt hast. Und das geht, mit den heutigen Ansprüchen in dem beruflichen Arbeitsfeld einfach nicht mehr zusammen an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist häufig ein Problem, dass es durchaus Leute gäbe, die Interesse und auch die Fähigkeiten hätten, das zu tun, aber dass das einfach auch teilweise am Zeitfaktor beziehungsweise an den Ansprüchen der Vereine scheitert.
Und ein schönes Erlebnis ergibt sich aber nicht nur daraus, dass eine Person vorm Orchester diese Motivation bringt, sondern es ist eigentlich der komplette Raum gefragt, dass alle gemeinsam gut arbeiten können, gut vorankommen wollen.
Es geht einfach nur darum, Teile in der Ausbildung, die du in einem Mittelstufenorchester, ich sag mal, nicht zwangsläufig brauchst, die auch nicht unbedingt zu lehren, wer das machen will, kann es immer noch gerne machen, ja. Aber achtet lieber, wie jetzt zum Beispiel im Jugendbereich, darauf, dass die pädagogisch was können, ja, dass sie mit Kindern umgehen können. Viel wichtiger, wie einen Notensatz zu schreiben.
Wie seht ihr das? Haben kleine Vereine erstmal per se schlechtere
Wir sind
Chancen?
on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mich beim diesjährigen Podcastpreis unterstützen könnt. Der Deutsche Podcastpreis ist ausgeschrieben und ich bin nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Das ist ein Publikumspreis und da kommt ihr ins Spiel. Es wäre richtig toll, wenn ihr für mich abstimmen könntet. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr das gerade sowieso tut, dann könnt ihr auch noch den Podcast abonnieren, denn immer noch sind über die Hälfte der Hörer keine Abonnenten dieses Podcasts und ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr das wärt, denn dann wäre die Reichweite meines Podcasts größer und größere Reichweite heißt auch größere Gäste. Bevor wir zu meinen Gästen und zu dem heutigen Thema kommen, wie immer der Supporter und das ist Buffet Crampon, in diesem Falle speziell B&S mit der Bläserakademie Baden-Württemberg in Ploching. Die veranstalten zusammen die Trumpet Personalities am 25. Mai. Und das ist ein großes Trompetenfest. Eingeladen sind Dozenten wie Benny Brown, Martin Hutter, Franz Dröster, Jan Schneider und Fritz Mooshammer. Die geben Workshops zu Ensemblespiel, Jazz-Improvisation, Satzspiel, Egerländer-Stilistik, aber natürlich auch so Basics wie Atmung, Ansatz und Zungentechnik. Es wird ein paar Vorträge zur Trompete und zum Flügelhorn geben und natürlich eine reichhaltige Trompetenausstellung der verschiedensten Marken von Buffet Crampon. Abschließend gibt es natürlich noch ein Konzert mit der B&S Trumpet Power. Also wenn ihr Interesse daran habt, euch trompetentechnisch mal so richtig weiterzubilden, dann meldet euch an. Der Anmeldeschluss ist am 20. April, also in wenigen Tagen. Die heutige Folge stellt sich die Frage, warum gibt es immer weniger Dirigenten für Musikvereine? Die Frage kam in Facebook auf und dann habe ich mir drei Gäste gesucht, mit denen ich das mal diskutieren möchte. Zwei Dirigenten und ein, der im Verband relativ lang tätig war. Außerdem gab es noch Zuhörer und die konnten Fragen in den Chat stellen. Die Folge beleuchtet die verschiedensten Aspekte über Jugenddirigenten, über Ausbildung von Dirigenten bis hin zu, was bekommt eigentlich ein Dirigent oder was sollte ein Dirigent bekommen. Wir können natürlich nicht alle Probleme lösen und das Thema ist wahrscheinlich noch viel größer als diese Folge, sodass es mit Sicherheit auch in dem Jahr nochmal ein oder zwei Folgen dazu gibt. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Meine erste Gästin hat Grundschullehramt studiert und in Sachen Blasorchesterleitung zunächst den B-Schein in Trossingen bei Professor Johann Mösenbichler absolviert. Danach sattelte sie noch ein Studium für Blasorchesterleitung in Innsbruck bei Professor Hermann Pallhuber darauf. Aktuell leitet sie ein Mittelstufenorchester und das Bezirksorchester des Kreismusikverband Altenkirchen in Westerwald. Herzlich willkommen, Nadine Räuber.
Hallo zusammen, hallo Andi, vielen Dank für die Einladung.
Meine zweite Gästin hat unter anderem Klarinette bei Sebastian Manz und Georg Ansberger in Karlsruhe studiert. Danach konnte sie einige Erfahrungen in Sinfonieorchestern wie die Oper Nürnberg, der Reutlinger Philharmonie und der Ludwigshafen Philharmonie sammeln. Aktuell macht sie ihren Bachelor in Blasorchesterleitung in Mannheim bei Toni Scholl und ist seit Januar stellvertretende Musikschulleiterin in Gundelfingen an der Donau, wo sie auch als Dirigentin seit einem Jahr tätig ist. Herzlich willkommen, Tanja Weiß.
Hallo zusammen.
Last but not least, er ist aktiver Blasmusiker und war im Hauptamt Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände von 2009 bis 2014. Geschäftsführer des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg von 2015 bis 2022, hier unter anderem im Hauptamt zuständig für den Neubau des Musikzentrums Baden-Württemberg in Plochingen. Und Ansprechpartner für Vereine in allen Fragen ums Vereinswesen. Aktuell ehrenamtliches Mitglied im Präsidium des Blasmusikverbandes in Karlsruhe. Seit Mitte 2022 ist er als Leiter des Finanzwesens am Badischen Staatstheater in Karlsruhe tätig. Ich freue mich, dass wir auch jemanden von der Verbandsseite hier haben und sage herzlich willkommen, Harald Essig.
Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung, Andi.
Schön, dass ihr drei Zeit hattet, dass wir uns heute mal über ein Thema speziell unterhalten, nämlich warum in Musikvereinen gerade so viele Dirigenten und Dirigentinnenstellen offen sind und warum so viele suchen, woran das vielleicht liegt. Bevor wir aber tiefer einsteigen, möchte ich trotzdem meine Standardfrage stellen. Was habt ihr als letztes bewusst gehört, bevor wir dieses Interview machen? Wer möchte anfangen? Wer weiß es am schnellsten?
Also ich weiß es tatsächlich. Gut, dass du jetzt fragst. ich war jetzt kürzlich für meinen Abschluss auf der Suche nach einer Instrumentation und habe deswegen sehr viel Mahler gehört. Insbesondere bei Mahler 2 bin ich zuletzt hängen geblieben.
Mein Lieblingsmahler.
Also bei mir war es Guido Rennert tatsächlich. Wir hatten am vergangenen Wochenende unser Probewochenende mit dem Bezirksorchester und bereiten dort gerade sein Stück Westerwald vor für einen Auftritt am nächsten Wochenende.
Ich habe am Wochenende einfach mal wieder so ein bisschen rumgesappt durch die ganzen Blasmusik-Geschichten, die du auch so online hören kannst. Mir doch auch gerne das mal vorher ein bisschen anhören, wobei, ich sag mal, was dir immer wieder halt kommt, ist die 80er-Kultur von Timo Gras, ja, oder Greatest Showman, weil das jetzt demnächst auch im Orchester nochmal spielen. Ja, das ist immer mal interessant, das nicht nur aus der einen Stimme zu sehen, die ich als Posaunist spiele, sondern mal die ganze Partitur zu sehen, und das mache ich eigentlich sehr gerne zwischendurch, auch wenn ich jetzt kein ausgebildeter Dirigent bin.
Okay. Ich habe euch ja angeschrieben, weil ihr unter anderem auch diejenigen wart, oder ich muss vielleicht anders anfangen, ausschlaggebend für die Runde war ein Post von Alexandra Link. Ich glaube, sie ist heute Abend auch da. Also hallo Alexandra, du bist schuld, dass wir uns heute hier treffen quasi. Weil sie hat eine Landkarte gepostet, wo Dirigentenstellen frei waren und auch da schon die Diskussion aufgemacht, woran es vielleicht liegt. Dann habe ich so ein bisschen durchgescrollt und habe eure drei Statements oder Antworten gelesen und dann dachte ich, okay, ich frage euch drei mal, ob ihr länger darüber reden wolltet. Und mir war auch mal wichtig, vor allen Dingen Dirigentinnen dabei zu haben, weil die ja oft, zumindest in der Öffentlichkeit, doch etwas kürzer kommen. So, was ist euer Anfangsstatement so als erster Gedanke, bevor wir dann so tiefer und alle Möglichkeiten ausschöpfen, woran das liegt? Was ist eurer Meinung nach, wenn ihr als erstes gefragt werdet, woran das liegt, dass so viele Dirigentenstellen frei sind, der Grund? Tanja?
Ich würde anfangen, ja. Ich habe da jetzt auch, nachdem wir dann auch geschrieben haben, öfter darüber nachgedacht und ich denke ehrlich gesagt, dass einer der Hauptgründe die finanzielle Seite ist für die Musikvereine, weil es wohl so ist, dass es natürlich immer mehr ausgebildete Dirigenten gibt, auch mittlerweile immer noch mehr Stellen und Möglichkeiten, Blasorchester darum zu studieren. Entsprechend aber natürlich die Gehaltsvorstellungen von ausgebildeten Dirigenten andere sind, als es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren war. Aber die finanzielle Aufstellung von Musikvereinen sich ja jetzt nicht in den letzten 20, 30 Jahren auf einmal unglaublich ins Bessere gewandt haben. Zumindest merke ich das bei uns im Umkreis. Im Allgäu-Schwäbischen Musikbund bin ich viel tätig, dass das tatsächlich sehr oft als Grund genannt wird, warum es schwierig ist, jemanden Kompetenten zu finden. Plus ist es natürlich auch so, dass es früher, denke ich, doch mehr Leute gab, die Hobbydirigenten waren, die das einfach neben ihrem normalen Arbeitsalltag noch dazu gemacht haben, die dann eben die verschiedenen Scheine gemacht haben und dann abends noch als Hobbydirigent sich hingestellt haben. Mhm. Ich denke, auch das geht massiv zurück. Also ich sehe das jetzt nicht mehr so häufig, dass es Menschen gibt, die zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon arbeiten, vor allem natürlich auch nach dem Corona-Loch, jetzt sich noch diese Verpflichtung oder sich in diese Verpflichtung begeben wollen, dann noch einen Musikverein zu leiten.
Mache ich mal weiter. Also ich habe das ja jetzt viele Jahre auf Verbandsseite beobachtet und selber auch bei mir im Musikverein. Bei mir, ich fange ja schon mit der Musikvereinsseite an. Wir hatten bei uns im Musikverein oder haben noch aktuell ja zwei Dirigenten hintereinander, die keinerlei dirigentische Ausbildung gehabt haben, aber die gute, sehr gute Musiker waren und dann gesagt haben, sie übernehmen das, die ganze Geschichte. Und siehe da, es hat auch funktioniert. Ich habe aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal an das Thema Ausbildung gehe, einfach immer den Eindruck, dass wir zu sehr in alten Schienen verhaftet sind, was das Thema Ausbildungswege für Dirigenten gibt. Also er sagt immer, ja, am besten hast du durch ein C3 und dann bist du gut aufgestellt. Und da war auch immer mein Ansinnen, wobei ich habe das auch in den Gremien dann soweit immer mal wieder vorgebracht, aber ich war natürlich nicht unbedingt meine direkte Zuständigkeit. Leute, wir müssen die Dirigentenausbildung breiter aufstellen, um mehr Menschen anzusprechen, weil es doch von den Musikvereinen andererseits immer wieder hieß, uns fehlen Dirigenten, wir finden keine. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann lasst uns doch mal schauen, ist es nur der C3 oder gibt es vielleicht auch noch ein bisschen was dazwischen, ja, was ich vielleicht auch mal neu aufsetzen kann. Und da denke ich, da ist man immer noch nicht so weit, dieses Thema tatsächlich mal anzugehen. Ich sage nur ein Stichwort gleich vielleicht zu Beginn. Ich sage mal Thema Jugendorchesterdirigent. Ja, und ich sag's deswegen, weil ich, was passiert oftmals in Vereinen, da werden dann irgendwelche Jugendlichen, denen wir gerade jetzt zu nahe treten, halt hingestellt, ja, dirigier du mal. Ja? Mhm. Aber das ist nicht, die kommen vielleicht nach einer Zeit da rein, aber das ist halt nicht das, was ich brauche, weil gerade im Jugendorchesterbereich brauche ich was ganz anderes wie im Erwachsenenbereich. Und da tut man sich immens schwer in den Verbänden, hier was zu entwickeln. Und ja, ich denke mal, über die Hintergründe können wir vielleicht auch noch ein bisschen jetzt hier im Laufe des Abends sprechen.
Mhm. Okay. Nadine.
Ja, ich denke, es ist eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen und Perspektiven. Also zum einen glaube ich, dass nicht erst seit Corona Vereine sich auch verändert haben, andere Ansprüche haben mittlerweile. Aber auch die Arbeitsfelder des Dirigenten haben sich ja massiv verändert. Also das hattest du, Tanja, eben schon so ein bisschen angesprochen. Früher waren das oft Musiker, Musikerinnen aus den eigenen Reihen. Meistens die ersten Flügelhornisten, die man dann mehr oder weniger überreden musste, das Heft in die Hand zu nehmen. Die haben das oft jahrzehntelang gemacht und auch gut gemacht. Das hat funktioniert. Aber das hat sich sehr massiv verändert. Die jungen Musikerinnen und Musiker, die heute in den Orchestern sitzen, sind ganz anders ausgebildet inzwischen und brauchen auch eine ganz andere Führung. Und da bin ich auch ganz bei dir, Harald. Gerade die jungen Musikerinnen und Musiker brauchen ganz besondere Anleitung und ganz besondere Qualifikation von demjenigen, der davor steht und anleitet. Es ist sicherlich auch an der Zeit, entsprechende Angebote breiter aufzustellen. Also bei uns ist es zum Beispiel in der Gegend der Fall, Interessenten müssten sehr weit fahren, um irgendeine Form von Weiterbildung, Ausbildung zu bekommen. Und da muss es einfach niederschwelligere Angebote geben, die die Leute eher erreichen, um überhaupt mal das Interesse zu wecken. Also bevor ich jemanden zu irgendeinem C3 oder noch höheren Qualifikationen schicke, muss ich ja erstmal das Interesse wecken und eine Basis schaffen. Und da ist also absolut Nachholbedarf. Das sehe ich also auch so.
Okay. Dann würde ich tatsächlich da mal so als erstes einsteigen. Ausbildungswege, auch die Thematik wenig allein gehen vors Orchester. Habt ihr das Gefühl, dass das erstmal aus dem Grund kommt, dass sich natürlich einerseits die Gegebenheiten geändert haben, wie Orchester ticken? Oder dass plötzlich mehr Arbeitsfelder da sind, die früher vielleicht nicht abzudecken waren. Was glaubt ihr?
Also die Arbeitsfelder, ja, ich sag mal, ein Dirigent war immer schon ein ja, gewisser allein in Anführungszeichen Unterhalter gewesen. Ich denke, man muss schon ein gewisses Faible dafür haben. Ich stehe selber nicht vorne, aber ich werde ja angeleitet dann. Klar, was natürlich mehr mit dazugekommen ist, das ist zumindest mein Eindruck, dass man natürlich schon erwartet, dass sich jemand hier auch mit den Leuten gut befassen kann. Also ich sage gerade so diese, ja, wie gehe ich mit jemand um, Komponente ist viel mehr in den Fokus gerückt. Und das, was natürlich Nadine auch gerade gesagt hat, ganz wichtig, die Musikerinnen und Musiker haben heute in den allermeisten Fällen eine ganz andere Ausbildung wie noch vor 20 oder auch 30 Jahren. Wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, da sind wirklich Leute dabei, die haben alle die jungen Musiker Leistungsphasen durchlaufen und die wissen, was sie hören, was sie spielen und vor allem, sie wollen auch Qualität abliefern. Das heißt nicht, dass sie nur Höchststufenliteratur spielen wollen. Die spielen alle auch gern mal einen Marsch oder eine Polka. Ja, ist überhaupt keine Frage. Und deswegen auch, finde ich, das Tolle bis heute im Musikverein, dass alle, auch alle Altersgruppen dadurch angesprochen werden. Aber es soll halt gut sein. Ja, und da das ist so eine Geschichte, da tut man sich der ein oder andere oder auch die ein oder andere wird oft das vielleicht mal schwer, ja, und da muss man auch ein bisschen dafür geboren sein.
Okay, dann habe ich jetzt, bevor Tanja was sagte, du wolltest glaube ich gerade schon, ich habe es gesehen, dann will ich aber gleich eine Frage stellen, nämlich an die zwei, die Blasorchesterleitung studiert haben. Inwieweit habt ihr zwischenmenschliche Kommunikation und wie gehe ich damit um im Studium gehabt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich lerne das in meinem Studium, da ist mein Professor sehr darauf bedacht. Wir haben schon sehr häufig Praxisphasen. Er ist auch häufig beim, also öfter auch mal bei meinen beiden Musikvereinen, also auch bei meinem kleinen Musikverein in Burga zu Besuch da. Und wir lernen auch in der Studienklasse, wie dieser zwischenmenschliche Austausch funktionieren muss, dass man zwar vorankommt, dass man trotzdem respektvoll miteinander umgeht, dass es einfach auch ganz, ganz wichtig und bewusst sein muss, dass das zwar sehr wohl mein Beruf ist und auch, dass ich das studiert habe und das Handwerk per se gelernt habe, aber vor mir sitzen Leute, die machen das in ihrer Freizeit und die haben natürlich einen gewissen Anspruch, dass es am Schluss ein gutes Resultat rauskommt. Trotzdem ist es so, dass die meistens von einem langen Arbeitstag, von einer langen Arbeitswoche, von persönlichen Sachen in die Musikprobe kommen und das eben einfach ihr Hobby ist und ich entsprechend mit denen auch umgehen muss. Aber wir lernen natürlich auch in Blasorchesterleitung natürlich auch hinführen darauf hin, dass ich auch fähig wäre, einen Berufsblasorchester zu leiten, wie dann natürlich da der Ton gegebenenfalls sich ändern muss. Aber tatsächlich lernen wir das schon. Was ich ehrlich gesagt, und da wollte ich vorhin auch schon eingreifen, was ich finde, ist, was sehr kurz kommt, ist der Umgang mit Jugendorchestern und auch Kinderorchestern. Also ich leite auch beides, sowohl ein Kinder- als auch ein Jugendorchester. Ich habe zwar wohl in meinem Studium auch Pädagogik mit gehabt, auch Didaktik und Methodik, aber das ist schon auch sehr viel Glück, dass ich zufällig ganz gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen kann, weil gelernt hätte ich das nämlich nicht. Jetzt wäre ich fertig.
Okay. Ich finde es spannend, dass ihr so auf diesen Jugenddirigenten so den gleich so aufmacht. Und ich bin da bei euch. Ich finde ihn manchmal sogar noch wichtiger, weil wenn da vieles verbockt wird, kommen sie entweder oben nicht an oder kommen irgendwie mit falschen Erwartungen an. Du hast so schön gesagt, du hast das im Studium nicht gemacht. Kleine Anekdote aus meinem Studio. Ich bin Schulmusiker und wir haben Chorleitung gehabt. Und ich kann zwar singen und ich kann das irgendwie ja auch anleiten, aber mir wurde nie gezeigt, wie gehe ich mit Kindern um, die halt nicht singen können und jetzt keine Quinte vom Blatt singen können, was bei uns dann erwartet wurde. Und das wäre entscheidend gewesen. Also diese ganze künstlerische Sache in allen Ehren, und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, aber für meinen Beruf wäre es tatsächlich mal interessant gewesen, was kann ich denn machen, wenn jetzt Schüler im Chor oder dann im Blasorchester irgendwas nicht können, außer denen das halt irgendwie fünfmal vorzusingen, und welche Wege gibt es dann noch? Deswegen, ich kann das gut nachvollziehen.
Ja. Ich würde da gerade sogar einhaken, weil ja. Das Thema ist tatsächlich für mich auch, beschäftigt mich sehr. Also ich bin jetzt ungefähr seit 10 Jahren Dirigentin und habe angefangen als Jugendorchester-Dirigentin, mache das eigentlich jetzt auch die 10 Jahre lang auch schon konstant. Was viele gar nicht sehen und was ich auch kürzlich bei einem Bezirkstag festgestellt habe, ist auch, dass vielen gar nicht so bewusst ist, wie unglaublich viel Arbeit eigentlich drinsteckt als Dirigent von einem Jugendorchester. Mhm. Weil die wenigsten Jugendorchester sind voll besetzt. Das heißt, es geht schon mal los mit, was für Stücke spiele ich, die für die Kinder oder auch für die Jugendlichen interessant sind. Dass es nicht nur immer das Gleiche ist, sondern dass wir gegebenenfalls auch mal Sachen ausprobieren, auch Titel, die sie interessieren. Dann haben wir wieder die Besetzungsprobleme. Wie fühle ich das auf? Also ich bin sehr viel bei meinem Jugendorchester beschäftigt, Stimmen in andere Stimmen reinzuschreiben und zu gucken, dass das einigermaßen funktioniert. Und dann ist es natürlich auch so, dann ist ein Anspruch da oft, dass halt der Erwachsenenverein dann, sagen wir, Mittelstufe, Oberstufe, Höchststufe spielt. Dann sollte das Jugendorchester aber nicht nur in der Unterstufe rummusizieren, sondern am besten, also es ist unglaublich viel Arbeit, was man da machen muss. Und das ist jetzt in meinem Studium. Ich habe zwar die handwerklichen Sachen dazu gelernt, zwar wohl, aber wie gesagt, das ist für mich eigentlich ein bisschen zu sehr untergegangen, weil man da tatsächlich halt eigentlich fast teilweise nur ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss, als jetzt in einem großen und einem Erwachsenenverein. Mhm.
Nadine?
Ja, also das profitiere ich bei mir tatsächlich von meinem eigentlichen Beruf, nämlich dem Grundschullehramt, wo eben genau das natürlich im Fokus steht und ich das auch von Anfang an sehr gut in meiner Arbeit umsetzen konnte. In der Ausbildung zum Dirigenten, also ich habe den B-Schein vor über 20 Jahren schon gemacht, war das noch nicht so das Thema. Im Studium nachher in Innsbruck dann schon eher, weil auch einfach in der Diskussion dieser Kommunikationsbereich viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist in den letzten Jahren und der einfach unglaublich wichtig ist. Natürlich auch mit den Jugendlichen, aber auch im Erwachsenenbereich, ganz klar. Und ich finde, da muss man auch ganz besonders sorgsam umgehen, weil das kann auch viel zerstören. Also wenn ich einen Dirigenten habe, der musikalisch top ausgebildet ist und sich bestens auskennt, aber mit den Menschen nicht umgehen kann und es nicht entsprechend rüberbringen kann, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist dieser Kommunikationsbaustein wie auch pädagogisch-didaktische Inhalte schon maßgeblich wichtig in der Ausbildung.
Wie fände ich einen Jugendorchester-Dirigent, bei dem ich weiß, dass das auch menschlich gut funktioniert?
Auch da würde ich wieder reinschmeißen.
Ja.
Soll jetzt nicht mein Hauptthema immer sein, aber tatsächlich die Bezahlung von Jugendorchestern leider meistens, also maximal die Hälfte von das, was du in deinem Erwachsenenverein bekommst. Und dann ist es natürlich, muss man ehrlich sagen, erstens mal muss man das gerne machen, weil es ist natürlich ein anderer Anspruch als bei einem Erwachsenenverein, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und es steckt halt viel Arbeit dahinter, vor dem viele Leute zurückschrecken, denke ich. Weil ich sehe es bei uns schon, dass für die Dirigenten suchen von den Vereinen, sind es Minimum eineinhalbmal so viele Jugendorchester, die suchen wie Erwachsenenvereine.
Okay. Ja. Also ich würde vielleicht noch an der anderen Stelle ansetzen, wenn es tatsächlich um die die Aus- und Fortbildung der Leute geht. Und ich würde da auch schon sehr gut qualifizierte jugendliche Instrumentalisten sehen als Zielgruppe für hier einen Ausbildungsweg. Mein, das die Stücke sind andere im also Genre, was ich im Jugendorchesterbereich spiele, wie im Erwachsenenbereich. Ja, es ist die Frage, was muss so ein Ausbildungsplan tatsächlich beinhalten? Brauche ich da die ganze Musikgeschichte? Ja, oder muss ich unbedingt einen Tonsatz schreiben können? Ja, also nur so mal ein paar Dinge mal einzuwerfen. Ich hätte mir da immer gewünscht, lass uns doch mal ein bisschen abspecken und schauen, was braucht jetzt zum Beispiel ein Jugendorchester. Dann bin ich der festen Überzeugung, du würdest auch mehr Personen finden, die, sag mal, auch als ältere Jugendliche sich vielleicht da verdingen, weil es ja bisher die auch schon gibt, die das machen. Nur sie werden dann endlich mal ausgebildet und stehen nicht nur, ich will übertrieben gesagt, alibimäßig als Dirigent da vorne dran und machen ein bisschen was, ja. Weil, wie Tanja gerade gesagt hat oder Nadine auch, das Pädagogische gehört da halt ganz extrem mit dazu in diesen Bereichen. Da sollte man dann eher drauf achten.
Ja, wenn ich da gleich einhaken darf. Also ich fände persönlich auch eine kontinuierliche Begleitung wichtig. Also es nützt ja nichts, wenn derjenige jetzt einmal einen Kurs gemacht hat und dann lasse ich den in Anführungszeichen auch mein Jugendorchester los, sondern derjenige soll sich ja auch weiterentwickeln und einen Blick fürs ganze Arbeitsfeld bekommen. Und da wäre einfach eine kontinuierliche Begleitung auch wichtig und, glaube ich, sehr zielführend.
Darf ich da mal einhaken oder die Frage stellen?
Gerne.
Gibt es bei euch das Angebot, dirigieren zu lernen, ähnlich wie ein Instrument? Also wenn ich bei uns in die umliegenden Musikschulen schaue, sehe ich in keinem Angebot von einer Musikschule, dass man da dirigieren lernen kann.
Nee, also sagen wir, wo ich noch beim Blasmusikverband Baden-Württemberg war, da hat es ja die Dirigentenausbildung letztendlich gegeben und man hat sie auch ein bisschen reformiert dahingehend, dass man halt gesagt hat, okay, wir kommen in der ersten Stufe Angebote, die möglichst regional sind, nicht überregional, sondern regional. Also, dass man hat drei Punkte eingerichtet in Württemberg, wo Ausbildungen, Grundausbildungen stattgefunden haben, um dann eine Stufe weiterzugehen, bis man halt letztendlich am Schluss auch dann den quasi den alten C3 hat machen können. Aber das war alles nur diese eine Schiene halt, ja, die dahin geführt hat. Ja, wenn wir jetzt mal vom Jugendbereich noch absehen, ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass man zum Beispiel auch auf die einzelnen Genres, die wir anbieten, also ich sag mal volkstümlich, ich sage auch böhmisch oder auch Unterhaltungsmusik, ja, dass man dadurch hin mehr qualifiziert, ja, weil da die Leute wollen nicht ein ganzes Jahr vielleicht irgendwo sein, sondern mit weniger. Und wer aber alles machen will, soll es trotzdem tun. Und vielleicht finde ich ja jemand, der zum Beispiel jetzt im Jugendbereich was gelernt hat, der sagt, aber nee, aber das andere will ich auch noch machen. Ja. Und dadurch komme ich dann vielleicht schon wieder hin, dass die Leute auch die ganz hohe Ausbildung machen. Aber ich sollte es nicht als den Goldstandard immer nur preisen.
Ich denke halt, wenn wir darüber sprechen, dass es für Jugendorchester attraktiv wäre, dass sehr gut ausgebildete Jugendliche, die auf ihrem Instrument schon sehr weit sind, dass sie die Leitung von dem Jugendorchester übernehmen. Und ich muss ehrlich sagen, dirigieren ist jetzt auch nicht so super einfach. Also man stellt sich das oft so vor, dass ein Vierteltakt kann ja quasi so jeder schlagen. Aber zum Dirigieren gehört ja doch so einiges dazu, dass man so weit über dem Ganzen steht, dass man das Orchester auch wirklich gut durchleiten kann. Und zwar, da geht's los natürlich bei der großen Konzertmusik, bis hin aber auch zu, wie mache ich denn die perfekte Verzögerung in der Polka und wie zeige ich das dann an, dass mir nicht der ganze Laden auseinanderfällt. Also da gehört schon so einiges dazu. Deswegen habe ich es gefragt. Ich denke, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man zusätzlich zum Instrumentalunterricht sich auch dirigentische, erstmal Schlagtechnik, aber dann eben auch weiterführend im Sinne von pädagogisch, methodische Fähigkeiten zum Erlernen, denke ich, würde schon auch sehr viel weiterhelfen, als dann eben in Anführungszeichen nur einen Kurs, der ja bloß punktuell und temporär stattfindet.
Das ist total spannend, dass du das fragst, weil ich hatte letzte Woche eine Aufzeichnung mit Franco Hähnle und er hat genau das Gleiche gefragt. Warum gibt es das nicht in der Musikschule? Weil er, und da gebe ich ihm grundsätzlich recht, sagt natürlich, der Musikschulaspekt ist ja, dass man kontinuierlich begleitet wird, sein Instrument zu lernen. Und so auch wäre das ja dann bei der Schlagtechnik, dass ich meine Bewegungsmuster einfach kontinuierlich gefeedbackt bekomme und nicht nur eine Woche lang bei einem Kurs, dann bin ich wieder ein halbes Jahr weg und dann komme ich, habe mir irgendwas angeeignet, wo ich dann wieder mühevoll 5 Tage irgendwie dran denken muss, dass ich die 3 nicht irgendwie so mache. Ja, ich will aber einen anderen Punkt aus dem Chat kurz aufgreifen, zwecks Jugendorchester und ich bin da zwiegespalten, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr sagt, weil ich sehe auch, dass, wie du, Harald, dass das natürlich die Möglichkeit wäre, sehr gute Jugendliche da schon mal ranzuführen. Hier schreibt aber jemand, dass man gerade in Jugendorchester ja auch oft Ansprechpartner für Eltern und Organisator ist und Motivator. Und im Erwachsenenorchester ist man, er schreibt so schön in Anführungszeichen, nur Dirigent. Also das können wir nachher auch mal kurz diskutieren, was das nur Dirigent heißt. Aber so Elterngespräche weiß ich nicht. Also ich war damals auch mit bei meinem ersten Jugendorchester 16 und 17. Ich weiß, ich habe mir da auch schwer getan mit Elterngesprächen. So, Runde frei.
Also nach dem aus meiner Praxis, ich auch ehrlich sagen muss, es gehört halt beim Jugendorchester sehr, sehr, sehr viel mehr dazu, als nur die Probe zu leiten und nur zu dirigieren vorne dran. Also es ist in den meisten Fällen so, dass man dann eben doch noch um sehr viel anderes sich drum kümmern muss. Und es auch so ist, wenn man die beste Jugendleitung hat in seinem Musikverein, die Eltern trotzdem in der Probe kommen und einen fragen, ja, wie ist das jetzt da, wann ist der Probentag, wann ist der Abfahrt, warum funktioniert das nicht? Es kommen ja doch die Rückfragen trotzdem beim Dirigenten an. Und auch da möchte ich jetzt gar nicht behaupten, dass man das als Jugendlicher in dem Alter nicht machen könnte, weil ich möchte da niemanden unterschätzen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es, denke ich, schon auch ein Punkt, der einen vielleicht ein bisschen davon abhalten kann oder einen dann auf jeden Fall sehr beschäftigt.
Also ich habe es bei mir in der Praxis tatsächlich seltener erlebt, dass Eltern tatsächlich an den Dirigenten oder die Dirigentin herangetreten sind, wenn eine gute Jugendleitung dabei war. Ich glaube, man muss da auch die Eltern sich ein Stück weit erziehen. Das ist wie in der Schule genauso. Ne? Da muss man sich ja auch vieles aushalten, ganz klar. Aber bestimmte Strukturen muss man dann auch einfach so weitergeben und kommunizieren, wie sie sind. Und dann werden sich Eltern dran gewöhnen. Es gibt immer Ausnahmen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man sollte gerade, wenn man junge Leute begeistern möchte, so ein Amt zu übernehmen, auch dafür sorgen, dass die jemanden zuverlässig an der Seite haben, der schon möglichst viel mit auffängt. Dass es gerade am Anfang eben nicht das ganze Arbeitsfeld ist, was wir jetzt gerade eben schon beschrieben haben, sondern dass solche organisatorischen Dinge wie Elterngespräche, wie Organisation von Proben und Auftrittsterminen wirklich, soweit es geht, dann vom Dirigenten erstmal ferngehalten werden. Gerade am Anfang, glaube ich, ist das eine ganz gute Unterstützung und sollte mit ein bisschen gutem Kommunikationsgeschick dann hoffentlich auch funktionieren. Ja, aber grundsätzlich ist es einfach, egal ob Jugend- oder Erwachsenenorchester, sehr, sehr viel mehr als das reine Dirigieren, was auf einen zukommt. Und dessen muss man sich tatsächlich auch bewusst sein, wenn man so ein Amt übernehmen möchte.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss. Es ist einfach Urlaub.
Harald, du hast ja gesagt, man müsste das so ein bisschen auch auf Verbandsebene irgendwie mehr anpassen, dass so ein C3 vielleicht ein bisschen aufgeweicht ist. Ich habe in den Kommentaren unter dem Post auf Facebook verschiedene Sachen gehört, weil da gehen nämlich die Meinungen auseinander. Es gibt welche, die sagen, okay, das dirigentische Niveau und das fachliche Niveau steigt immer mehr, dadurch, dass jetzt auch an Hochschulen jetzt immer mehr Studienmöglichkeiten etabliert werden. Auf der anderen Seite gibt es auch ein, zwei, die geschrieben haben, die Dirigentenausbildung sinkt, weil die Einstiegsmöglichkeit auf Verbandenebene sinken würde. Sei mal hingestellt, aus welchem Verband das ist, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Wie nehmt ihr das wahr? Wird das fachliche Niveau besser oder sinkt das? Im Mittel, sagen wir es mal so.
Also ich kann bei uns für den Verband Rheinland-Pfalz mehr oder weniger sprechen. Da habe ich schon den Eindruck, dass das Niveau nicht sinkt. Im Gegenteil, dass man sich schon ganz konkret Gedanken macht, wie man Niveau halten kann und wie man auch bestimmte Arbeitsfelder wie Kommunikation und das, was wir alles eben angesprochen haben, integrieren kann. Da macht man sich sehr viele Gedanken und ist wirklich auch auf guten Wegen. Das Problem, was ich bei uns sehe, wir sind nicht nur relativ ländlich, wir sind sehr, sehr ländlich und da kommen die wirklich gut qualifizierten, ausgebildeten Dirigenten erstmal nicht so schnell an. Das ist eher das Problem, was wir haben. Also wenn es darum geht, dass man wirklich jemand haben möchte, der ein entsprechendes Studium vielleicht auch hat, die kommen selten hier. Entweder aus unserer Gegend, dann hat man vielleicht Glück, aber wirklich konkret in unsere Gegend, das ist schon schwer. Also da muss man wirklich schauen, dass man von vorne das Ganze aufrollt, um Leute in der Region auch in diese Ausbildungsschiene hineinzubringen. Also das wäre bei uns eher das Problem.
Ich finde die Frage sehr, sehr schwierig, weil ich in meinem persönlichen und privaten Umfeld schon sehr viele Dirigenten kenne, die auch Dirigieren studiert haben. Also ich kennen da bei uns in der Region auch tatsächlich relativ viele, weiß aber gleichzeitig, dass dann die Stufe drunter schon sehr fehlt. Mhm. Also es hat ja nicht jeder Musikverein den Anspruch, dass der Dirigent Blasorchesterleitung studiert haben muss, sondern sagen dann, ihnen würde auch quasi eine Stufe drunter reichen. Und da sehe ich schon tatsächlich auch bei uns in der Region, dass da eher Mangel da ist. Wobei wir relativ nah sind. Also ich wohne bei Ulm. Ich bin relativ zentral zwischen Augsburg, Stuttgart. Da kommt ja überall alles ran. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, Entschuldigung.
Nicht schlimm.
Ja, aber es ist bei uns ganz ähnlich, ne? Also es ist immer die Frage, was wünscht der Verein, was braucht der Verein, welche Anforderungen stellt er an den oder diejenige, die das machen soll. Und das sehe ich ähnlich wie du auch, Tanja. Es fehlt das darunter, ne? Um es mal ein bisschen platt zu formulieren. Also wenn ich jemanden will, der studiert hat, werde ich sicherlich über entsprechende Kontakte jemanden finden, auch wenn die Auswahl bei uns eher begrenzt ist. Aber wie du schon sagst, das will ja auch nicht jeder. Aber das andere, das fehlt, ne? Weil es auch wirklich in den Musikschulen keinerlei Dirigierunterricht in diesem Sinne gibt, sondern das muss wirklich dann über den Verband kommen oder über Initiativen aus den Vereinen. Das haben wir auch schon gehabt. Aber das ist dann so mehr oder weniger Stückwerk. Es fehlt so wirklich die strukturierte Ausbildung, wie es die an jedem Blasinstrument oder auch anderen Instrument gibt, für den Dirigierbereich bei uns zumindest in diesem Bereich komplett.
Also ich kenne das bei uns, was ich sehr schön finde und was doch genutzt oder angenommen wird bei uns in der Region, ist das Coaching von Studierten, Blasorchesterleitungsstudenten bei den kleineren Musikvereinen, bei Hobbydirigenten, bei Dirigenten mit einem Schein, mit diversen Scheinen. Das wird schon angenommen, zwar immer noch vereinzelt, aber es kommt immer mehr. Und ich merke auch, also ich tausche mich aus mit meinen Kommilitonen, dass schon auch teilweise Dirigierunterricht dann privat genommen wird. Ich denke aber auch, das, was vorhin der Harald auch schon angeregt hat, ich denke schon auch, dass man da vielleicht eine breitere Möglichkeit, sich auszubilden, schaffen müsste, und zwar in allen Bereichen. Ja. Weil ich fand auch interessant, was du vorhin angesprochen hast, Harald, mit Decken als Musikverein, also oder der klassische Musikverein deckt ja nicht nur konzertante Musik ab, der deckt auch Kirchenkonzerte ab, der deckt auch kleinere Kirchenauftritte ab, der hat seine Blasmusikauftritte. Das heißt, man müsste sich eigentlich in so vielen verschiedenen Genres auskennen.
Genau, also das ist, ich denke mal daran, Anführungszeichen, krankt es schon etwas, weil ich sag mal, ich kenne die Ausbildungszahlen im Blasmusikverband noch vor vielen Jahren, das sind BVBW, also vor vielen Jahren, sie sind kontinuierlich zurückgegangen, im C3-Bereich dann oben. Ja. Mhm. Also meine Rede war eigentlich immer, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, du musst pro Quartal einen C1, ich bleibe jetzt mal bei den alten Namen, die hier ein bisschen geläufiger sind, bleiben, ja, also mit dem Grundkurs, also pro Quartal, das wären 20 Leute pro Quartal, 20, 25, um 100 zu haben, die erstmal den Grundkurs machen, um dann im C3 vielleicht am Schluss dann sag mal, ein Drittel vielleicht dann am Schluss noch zu haben. Oder beziehungsweise alle halbe Jahr jeweils ein C3 mit 20 anzufangen. Das wäre gut, das bräuchte man. Auch bei den Dirigenten kommt jetzt das ganze Thema Babyboomer. Ja, die, wo wir jetzt auch im Moment sehr viele natürlich noch haben, die jetzt dann gehen, und da braucht es dringend den Nachwuchs, der es jetzt dann macht. Wenn die, klar, du kannst dirigieren, solange du Lust hast. Es gibt keine Obergrenze vom Alter her. Aber dennoch, frisches Blut wird immer benötigt, so wie man es im Verein auch als für die aktiven Musikerinnen und Musiker benötigt. Und deswegen, ja, da kann man jetzt fragen, wo kommt's her? Warum wollen es die Leute nicht mehr zu tun? Früher hat es geklappt. Ja, wir haben im Blasmusikverband dann in den letzten Jahren, solange ich es ja auch noch mitbetreut habe, war das, jeder hat immer nach Dirigenten geschrien, aber keiner ist gekommen. Ja. Und für so einen großen Verband, Blasmusikverband, Bandwürdigkeit, der größte Einzelverband in Deutschland, ja, da habe ich immer gedacht, Mensch, woran liegt es? Liegt es an den Inhalten? So richtig schlau wurde man eigentlich jetzt nicht daraus, weil die Themata waren früher auch schon da. Von den Zeiten, wie lange man es machen muss und so. Das hat sich nicht wesentlich geändert. Hat sich was bei den Leuten geändert? Ich schaue da gerne auch Anmerkungen dann mal in den Chat rein. Ja, vielleicht was die, den Stein des Weißen hat noch niemand gefunden. Aber meine Rede war deshalb eigentlich, Leute, schauen wir doch mal, dann fangen wir mal von der anderen Seite an. Ist das, was wir an Inhalten bieten, ist das tatsächlich noch das? Natürlich wird es benötigt für Leute, die gerade in die Höchststufe oder auch Oberstufe gehen wollen. Ja, aber wir haben, wenn man mal von der Statistik her schaut, wo sind die meisten Orchester angesiedelt? Das ist in ganz Deutschland so. Ich habe es ja auch in ganz Deutschland betreut, die ganze Geschichte. Die meisten Orchester sind Mittelstufe, ja, und dann geht's in die Oberstufe rein. Höchststufe sind 8% der Orchester nur gewesen. Ja, 8%. Auf ganz Deutschland gesehen. Mittelstufe, Oberstufe. Ja, von daher dann nicht, und gerade jetzt Mittelstufe hat halt nicht unbedingt den Anspruch musikalisch, gerade weil da Orchestergrößen in der Regel nicht so groß sind, wie auch schon in der Oberstufe, tut doch die Dirigentenausbildung dahingehend ein bisschen anpassen, um einfach mehr Leute die Hürde, die Angst zu nehmen, da überhaupt einzusteigen. Ich glaube, wer es natürlich machen will, der macht es, der macht auch eine C3-Ausbildung, überhaupt gar keine Frage. Ja, aber es gibt vielleicht alle, die sagen, muss das, und dann muss ich da ganz viele Wochen wegfahren und die wollen ein Notendiktat oder was alles von mir haben. Ja, nee, da mache ich es dann lieber nicht. Ja, aber das ist richtig, wie es Tanja vorhin auch gesagt hat. Natürlich musst du da lernen, richtig zu schlagen. Ja, und das machst du nicht nur in einem Wochenendkurs, das ist auch klar. Ja, aber ich sag mal, die Hürden so weit auf die einzelnen Orchester vielleicht ein bisschen anpassen, ist mal ein bisschen flapsig daher gesagt, dass du mehr Leute dafür begeisterst, da einzusteigen. Ich will nicht sagen, das Niveau runterschrauben, ja. Ich würde sagen, das Niveau anpassen auf das, was die Orchester können. Es muss nicht sein, dass das ein schlechter Dirigent jetzt dann ist. Ja, also das bitte nicht falsch verstehen jetzt. Ja, einfach nur darum, Teile in der Ausbildung, die du in einem Mittelstufenorchester, sag mal, nicht zwangsläufig brauchst, die auch nicht unbedingt zu lehren. Wer das machen will, kann es immer noch gerne machen. Ja, aber achtet lieber, wie jetzt zum Beispiel im Jugendbereich, darauf, dass die pädagogisch was können. Ja, dass sie mit Kindern umgehen können. Viel wichtiger, wie einen Notensatz zu schreiben. Ja, man darf ja natürlich, wie Tanja sagt auch mal, wenn die Besetzung stimmt, mal ein paar Noten in die andere Stimme reinschreiben sollte. Das ist schon gut, ja. Aber das waren so meine Hintergedanken die ganze Zeit. Und da sind wir leider nicht so weit.
Folgendes, was ich da gern anbringen möchte. Ich habe unter anderem auch einen Mittelstufenverein, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Ansprüche von meinem Mittelstufenverein so viel niedriger waren als die von meinem Oberstufen- bzw. Höchststufenverein. Die sind genauso willig, und auch da brauche ich genau die gleichen Kompetenzen. Deswegen denke ich gar nicht, dass wir darüber nachdenken sollten, irgendwie eine Ausbildung oder irgendwelche Ansprüche runterzuschrauben, sondern vielmehr denke ich auch, was wir jetzt ja schon ein paar Mal hatten, dass man das vielleicht versuchen müsste, näher zugänglich zu machen und vielleicht auch das gleichzeitig zu nutzen, dass es ja immer mehr Leute gibt, die Blasorchesterleitung studiert haben, dass die gegebenenfalls einfach ihr Wissen auch weitergeben können. weil das, was ich gelernt habe und das, was mir auch unglaublich Spaß macht, mein Orchester umzusetzen, sei es mein kleines Vorstufenorchester oder mein großer Höchststufenverein, bin ja froh, dass ich das alles kann und ich denke, es wäre genauso schön, das weiterzugeben, wie es mir sehr viel Spaß macht, meine Klarinettenschüler so weit, wie es irgendwie geht, zu bringen. Und beim Instrumentalunterricht sind wir genau an der gleichen Stelle, dass wir sagen, natürlich kann man jetzt, wenn man sich mit seinem Instrument länger und intensiver, wie bei dem Studium zum Beispiel, auseinandersetzen konnte, kann man natürlich einen ganz anderen und ganz anders fundierten Unterricht machen, als wenn man halt jetzt ein sehr, sehr guter Laienmusiker ist. Und genau das Gleiche denke ich auch, dass beim Dirigieren so ausschaut. Mhm. Dass wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, das, was ich beim Dirigierstudium gelernt habe, an die breitere Masse weiterzugeben oder an Schüler weiterzugeben, dann hätten wir da gegebenenfalls auch die Möglichkeit, wieder mehr Leute auszubilden.
Okay, du fasst quasi ungefähr das auf, was ich eigentlich aus dem Chat reinwerfen wollte, nämlich braucht man nicht vor allem in Mittel- und Oberstufenvereinen die besseren Dirigenten, da hier die Musiker augenscheinlich nicht die Ausbildung und Qualität wie im Höchststufenorchester haben.
Da muss man auch sehr, sehr viel helfen. Also ich muss natürlich, weiß ich das ich finde diese Stufen auch immer ganz schwierig zu sagen, aber dass natürlich in einem Ober- oder Höchststufenverein die Musiker selber mehr ausgebildet sind, da spielt man natürlich dann ein wenig andere Literatur, aber da muss ich doch gerade in meinem Mittelstufenverein ansetzen, wenn ich sehe, ich habe die auf dieser Stufe stehen, dann muss ich sie abholen, dann kann ich ihnen vielleicht gerade noch ein bisschen helfen, wenn ich ihnen rhythmisch weiterhelfen kann, wenn ich ihnen bläserisch weiterhelfen kann, wenn ich da einfach, da muss ich ja genauso weiterhelfen können, eigentlich nur halt auf einer anderen Stufe, aber sollte ja trotzdem relativ viel Know-how mitbringen, denke ich. Das ist meine Meinung.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass sich an der Ausbildung von Dirigenten in verschiedensten Arten auf jeden Fall sich was ändern sollte. Das ist aber dann natürlich ganz große Aufgabe der Verbände, die ja eigentlich die Probleme sehen und gegebenenfalls Programme aufstellen sollten. Im Übrigen kam auch der nette Hinweis von Alexandra, dass, weil wir es vorhin wegen Musikschulen auch hatten, im Landesmusikschulwerk Österreich die Blasorchesterleitungsausbildung 3 bis 4 Jahre angesetzt ist. Also so mal als Idee. Ich habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass es viele oder nennen wir es mal einige gibt, die Angebote von Verbänden wahrnehmen, also tatsächlich dahin gehen, aber dann letztendlich doch nicht vors Orchester treten. Was glaubt ihr, könnte da ein Grund dafür sein?
Also ich habe eigentlich jetzt bei den letzten Kursen, die ich für den Verband angeboten habe, eher das Gegenteil an Erfahrung gesammelt, dass tatsächlich viele von den Musikern, die dort waren und Interesse gezeigt haben, inzwischen mehr oder weniger alle in irgendeiner Form dirigentisch aktiv geworden sind.
Okay.
Was die jetzt einfordern, ist ein weiteres Angebot. Und zwar ein Angebot niederschwellig in dem Sinne von, ich brauche nicht Gott weiß, wohin zu fahren. Und es kommt regelmäßig neuer Input. Also die fragen regelmäßig und wollen und sind sehr motiviert. Also ich glaube, an Interessenten mangelt es nicht. Und ich glaube auch, dass die sich durchaus zutrauen, zumindest die meisten, auch danach Jobs zu übernehmen. Wenn sie es nicht tun, und es vielleicht deshalb nicht tun, weil sie festgestellt haben, es verlangt doch mehr, als sie geben können. Und es ist vielleicht doch nicht das Richtige. Es ist ja vielleicht eine kluge Entscheidung, wirklich dann nicht vors Orchester zu treten. Aber das glaube ich, sind dann unter Umständen auch sehr persönliche Gründe, warum der ein oder andere das macht oder eben auch nicht.
Dieses Thema ist lustigerweise, als ich kürzlich mich unterhalten habe, ist der Begriff der eierlegenden Wollmilchsau in den Raum geworfen worden. Und muss ich jetzt auch einmal reinschmeißen, weil tatsächlich schon so ist, dass die Ansprüche an den Dirigenten teilweise dann schon sehr, sehr hoch sind. Also natürlich soll man die Probe halten, natürlich soll man die Probe vor- und auch nachbereiten. Dann gibt es zusätzlich noch Registerproben, Satzproben etc. des Wertes, was ich sage, verstehe ich für den Dirigenten, was vollkommen da sein muss. Dann soll der Dirigent aber nicht nur Konzertant können, sondern auch noch verschiedene andere Genres abdecken. Dann soll er sich am besten noch im Vereinswesen mit einbringen, soll da noch ein paar Ideen und Wünsche vorantreiben. Also das Berufsfeld eines Dirigenten ist schon sehr weitläufig. Also man soll schon relativ viel bringen können. Und ich denke mir, als Person, die einen normalen Vollzeitjob hat, das dann noch alles nebenher zu stemmen, meistens dann ja, Hobbydirigenten sind, weil sie selber schon in einem Musikverein mitspielen, wo sie dann wahrscheinlich, weil sie schon so interessiert sind, auch schon einige Aufgaben übernommen haben, ist dann doch schon ziemlich viel, was da alles zu leisten ist.
Wobei es ja, wenn er aus dem eigenen Verein kommt, ja noch leichter ist, am Vereinsleben teilzunehmen, als wenn ich jetzt von außen komme.
Ach so, ich dachte eher, dass wenn ich als Laienmusiker ich in einem Verein bin und in einem anderen
Dirigenten noch dirigiere. So. Ja, okay, gut, weil dann wird es tatsächlich schwierig.
Ja, man soll am besten sehr, sehr viel bringen als Dirigent. Die Ansprüche sind sehr, 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 sehr hoch. Ist es vielleicht auch nicht bei 100% aller Musikvereine so, aber ich höre das leider immer mehr.
Mhm. Das stimmt. Das hat auch letzte Woche Franco erzählt. Der hat das so schön gesagt, dass der Vereinskalender direkt nach dem ehelichen familiären Kalender kommt und genauso viel Anspruch manchmal erhebt als das eigene. Und wehe, man fehlt mal auf einem Frühschoppen oder an einem
Ständchen. Oder bei irgendeinem Ständchen. Und,
ja, genau. Was einfach auch für viele nicht leistbar ist, weil sie halt nicht mehr im Dorf oder im Ort wohnen, sondern tatsächlich woanders und wahrscheinlich noch mehr Jobs begleiten, als nur einen Verein zu dirigieren.
Genau, das ist das eben, was ich eingangs meinte, ne? Die Ansprüche, die es da inzwischen gibt. Es war früher bei uns häufig so, dass Vereine von Musikern geleitet wurden, die dann bei der Bundeswehr unterwegs waren und die das dann mehr oder weniger nebenher dann noch zusätzlich gemacht haben. Durch die ganzen Umstrukturierungen, die es da gab, fallen die mehr oder weniger jetzt alle weg und man hat halt eben versäumt, da im Laienbereich für Nachwuchs zu sorgen. Jetzt ist aber die Frage, was brauche ich denn als Orchester und was will ich als Orchester? Denn wie gesagt, also diejenigen, die sich wirklich jemand Studierten leisten können und leisten wollen, sind, glaube ich, zumindest bei uns in der Gegend, eher die wenigeren. Es braucht für unsere Orchester hier im Umkreis eher diejenigen, die du gerade beschrieben hast, Tanja, die nämlich neben ihrem Vollzeitjob das dann auch noch leisten sollen mit all dem, was du gerade gesagt hast. Und das geht mit den heutigen Ansprüchen in dem beruflichen Arbeitsfeld einfach nicht mehr zusammen an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist häufig ein Problem, dass es durchaus Leute gäbe, die Interesse und auch die Fähigkeiten hätten, das zu tun, aber dass das einfach auch teilweise am Zeitfaktor beziehungsweise an den Ansprüchen der Vereine scheitert. Und deswegen glaube ich, dass auch Vereine da vielleicht nochmal sich Gedanken machen müssen oder sollten, wie die Ansprüche, die man als Verein vielleicht die letzten Jahrzehnte hatte, noch mit dem Angebot, was ich heute vorfinde, zusammengehen oder eben auch nicht. Das heißt nicht, dass man Ansprüche runterschrauben soll, aber vielleicht anders sortieren, anders priorisieren oder auch anders rüberbringen muss.
Ja, das ist Nadine, ist ganz wichtig. Ja, also die Zeiten sind in der Tat andere noch wie in der Tat, ich wiederhole mich jetzt, für vor 30 Jahren. Du musst als, sag mal, Hauptdirigent vom Verein wirklich nicht jedes Ständchen mitspielen, auch wenn es natürlich immer verdiente Leute sind, um die es jetzt hier dann geht. Ja. Aber ich denke mal, da muss sich der Verein wirklich dann im Vorfeld, die Vorstandschaft, überlegen, welche Erwartungshaltung habe ich an die Person, die ich hier einlade, die zum Dirigat sich hier bewirbt, und muss das auch offen kommunizieren. Klar, weil jeder die Geldfrage haben wir vorhin hier schon mal in den Raum geworfen, ja. Also ich kann nicht erwarten, dass der für ein Honorar in Höhe X, wie viele Termine dann im Monat macht, ja. Und das Familienleben, das ja dann doch die meisten glücklicherweise dann auch haben, kommt dann vielleicht auch zu kurz. Diese Vereinsmeier, ja, die, es ist gut, dass sie immer noch gibt, aber es werden weniger, ja. Und da muss man sich einfach drauf einstellen. Und da bin ich mir sicher, dass man auch als Verein die passende Person finden wird. Ja. Aber wenn man nur stur auf der einen, so war es schon immer, so haben wir schon immer gemacht, bleibt, dann könnte es tatsächlich beim einen oder anderen sehr, sehr schwierig werden, da jemand Passendes zu finden, weil ich glaube, die Ansprüche dann doch manchmal so diametral auseinandergehen.
Mhm. Ich muss auch, weil du es jetzt vorhin gesagt hast, ich will es doch nur einmal mit ansprechen, das Thema mit der Finanzierung, weil gerade die Vereine, die ja verzweifelt suchen, wo wir es schon die ganze Zeit besprechen, Richtung Mittelstufen, Unterstufen, Segment, das sind natürlich auch die Vereine meistens, die, das ist, lehne ich mich jetzt vielleicht auch weit aus dem Fenster, aber meistens auch die Vereine, die jetzt eben nicht die Unsummen bezahlen können, weil sie halt, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, wie es in euren Verbänden ausschaut, aber ich denke auch, vielleicht wäre auch ein Punkt mal anzubringen bei den Verbänden, wie das mit der Bezuschussung gegebenenfalls angepasst werden kann. Ich weiß es auch nicht, wie man da irgendwie einfach helfen und unterstützen kann.
Also in Baden-Württemberg hat sich ja da jetzt ein bisschen was getan seit diesem Jahr. Es gab neue Förderrichtlinien vom Land und da ist natürlich glücklicherweise, das ist immer in Baden-Württemberg eigentlich, sagen wir mal, sehr gut gesegnet, dass das Land Baden-Württemberg hier jetzt sehr gut rein investiert hat. Also hat die Förderung quasi verdoppelt insgesamt, die an alle Laienmusik- oder Amateurmusikverbände, so ist richtig, ausgezahlt werden. Das heißt, man hat bisher hat man 500 Euro bekommen, Zuschuss vom Land für jeden Dirigent, für einmal pro Verein. Und man hat es jetzt aufgeweitet, dass man auch, wenn man mehrere Ensembles hat, die eine gewisse Anzahl an Proben, also 19 steht da drin, im Jahr haben, dass man dann auch mehr Zuschüsse bekommen kann. Zum Glück wurde jetzt noch nicht gefordert, dass die Personen, also sprich die Dirigenten, irgendwelche Qualifikationen nachweisen müssen, weil dann haben wir einen riesigen Verwaltungsaufwand auf der anderen Seite, das alles hier auch zu kontrollieren. Also schlichtweg gesagt, das kann niemand kontrollieren. Deswegen bin ich froh, dass das so pauschal tatsächlich geht. Aber das ist jetzt die Baden-Württemberg-Eigenheit, die es jetzt hier gibt, dass im Land der Landespolitik das halt wichtig ist, dass hier eine entsprechende Förderung an die Musikvereine, aber auch an die Chöre gezahlt werden kann. Aber klar, das ist natürlich aufs Jahr gesehen, je nachdem, wie hoch das Honorar tatsächlich ist vom Dirigenten, fragen, ja, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber ich sage immer, besser haben als nicht haben.
Ja. Ganz kurz so zur Einordnung, hier steht, der Nordbayerische Musikbund fördert jeden Formationsleiter ab der staatlichen Anerkennung und Niedersachsen dagegen leider sind die Mittel um die Hälfte reduziert worden. Also da haben wir tatsächlich regional sehr große Unterschiede. Deswegen ist die Diskussion natürlich auch super schwierig zu führen. Also vor allen Dingen, wenn ich mir anhöre, was ihr zu sagen habt, zeitgleich die Kommentare aus Facebook mir angucke und was sich da nebenbei im Chat abspielt, ist das ein sehr weites Feld, das total schwer einzufangen ist. Weil auch ganz oft kam, dass natürlich Dirigenten auch zunehmend unzufrieden sind, weil auf der einen Seite wird erwartet, dass sie immer da sind, top vorbereitet alles ist und dann steht man aber trotzdem irgendwie immer vorm Orchester, das halt selber nicht vollständig ist, weil jeder irgendwie so ein bisschen, oh, dann bin ich heute mal nicht da, bin ich da nicht da. Also es wird aber nach vorne hingespiegelt, dass das nicht sein darf. Und im Chat kommen teilweise so Sachen wie, dass Dirigenten mit kleinen Besetzungen ja sehr unzufrieden, also nichts, das sehr ungern tun, wenn sie so, also wenn die von Haus aus schon klein sind. Also wir reden da jetzt von zwei verschiedenen Dingen, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem sehr ähnlich. Also wie seht ihr das? Haben kleine Vereine erstmal per se schlechtere Chancen?
Wenn man ganz ehrlich ist, ja, ich denke schon, weil wenn man die Ausschreibung natürlich sieht, ist Dirigent und man sieht, der Verein hat, wenn er vollzählig ist, 20, 25 Leute, muss man ja trotzdem rechnen, wenn es mal schlechte Proben sind, sitzen dann 15 Leute da. Natürlich ist es dann von der Arbeit, ich würde es nicht direkt mühseliger sagen, aber es ist natürlich, man hört schwere Ergebnisse, aber gleichzeitig ist es halt auch, finde ich persönlich, eine schöne Herausforderung, weil man dann ja doch eher noch auf jeden einzelnen Musiker eingehen kann. Aber das war jetzt auch sehr nett gesagt, aber ich denke schon, da auf deine Frage, wenn man ganz ehrlich antwortet, ja, ich denke, wenn es Musikvereine sind, die kleiner aufgestellt sind, die haben es natürlich deutlich schwieriger, jemanden zu kriegen. Ist leider die Praxis.
Es kommt drauf an. Also, wenn es natürlich jetzt, ne, das hatten wir eben auch schon ein paar Mal, wo sieht sich der Verein? Wenn es ein kleiner Verein ist, der ja durchaus Ziele hat und durchaus klar formulieren kann, wo möchte ich hin, was sind unsere Bedarfe und wofür brauche ich jetzt den Leiter konkret? und das mit einer bestimmten Vision und Ziel verbinden kann, dann glaube ich schon, dass auch kleinere Vereine durchaus auch qualifizierte Dirigenten gewinnen können. Es ist natürlich eine ganz andere Arbeit, das ist sicherlich klar, weil wenn ich 60 Leute habe, dann verschwinden vielleicht die 10 oder 12, die noch nicht so fit sind auf ihrem Instrument, eher in der Masse, als wenn ich jetzt sowieso nur 25 Leute habe. Dann brauche ich wirklich jede Stimme und sicher, die muss sicher gespielt werden. Also das sind ganz andere Voraussetzungen, aber durchaus auch leistbar für kleinere Vereine.
Sehe ich genauso. Also jeder findet in der Regel seine Nische, aber klar, der zeitliche Aspekt, der kommt dann meistens so eben doch wieder auch selber raus, ja. Mhm. Vor allen Dingen, was ich so ein bisschen so das Gefühl, ich sehe das auch bei mir im Verein, wir haben auch so eine, man nennt es mal eine Egerländer-Truppe, ja. Mhm. Die wird häufiger gebucht, wie natürlich der große Verein, ja, weil es halt natürlich bei jedem Heckenfest, das geht halt mit 10-12 Personen, schnell mal Musik machen kann. Und wenn du halt mit einem großen Verein mit 30-35 Leuten kommst, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, ja, die ganze Zeit. Da haben sich auch ein bisschen die Zeiten geändert, dass natürlich die Möglichkeiten, wo du als großer Musikverein tatsächlich mal unterm Jahr auftreten kannst, also bei Dritten, doch, wie ich mal schon merklich abgenommen haben in den letzten 20 Jahren. Leider, ja.
Wie steht ihr zu der These, dass gerade die kleineren Kapellen eher als Einstieg für Dirigenten genommen werden und sobald sich was Größeres auftut, sind sie weg?
Kann sein, aber ich habe es noch nie gehört.
Ja. Okay. Mhm.
Also ich habe es auch so noch selten zumindest gehört. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sind die zeitlichen Kapazitäten desjenigen? Also wie ist der sonst beruflich eingebunden und wie sind seine persönlichen Ambitionen und Ziele in dem Bereich? Ich finde, es muss nicht zwingend so sein, denn wie eben schon angesprochen, auch die kleineren Vereine können ja qualitativ gut arbeiten. Trotz auch vielleicht einer geringeren Anzahl an Musikerinnen und Musikern. Es kommt halt darauf an, was derjenige für sich vielleicht erreichen und verwirklichen möchte, welche Ambitionen er hat. Und natürlich auch, wie ist der Verein aufgestellt? Wie gesagt, wenn er ein gutes Konzept, gute Strategien hat, dann kann man sicherlich auch mit einem kleineren, weniger stark besetzten Verein erfolgreich sein und auch längere Zeit gut zusammenarbeiten.
Wir waren ja vorhin auf der einen Seite, haben gesagt, okay, jetzt sind die Verbände so ein bisschen dran, mal Strukturen zu schaffen. Jetzt sind wir so ein bisschen dran, zu sagen, okay, Vereine müssen irgendwie mal klar formulieren, was sie eigentlich wollen. Wenn ich mir teilweise Dirigentenausschreibungen anschaue, habe ich manchmal das Gefühl, das tun sie nicht, weil da steht, wir suchen Dirigent, Proben freitags 20:30, vielleicht steht da noch dabei, 35 Musiker, Mittelstufe, das war's irgendwie. Also, und dann gibt es welche, die sind kreativ irgendwie, machen da irgendwas. Und da kann ich schon direkt rauslesen, was mich da wahrscheinlich erwartet. Wie nehmt ihr das wahr? Müssten Vereine einfach mal sich hinsetzen und klarer formulieren, was sie wollen? Oder betrifft das jetzt nur ein paar?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt in den 10 Jahren, wo ich Dirigentin bin, erst auf einen Musikverein beworben habe, weil die anderen eher durch Anrufe und hättest du vielleicht Zeit, uns auch noch zum Übernehmen kommen sind. Mhm. Und so kenne ich das in meinem Umfeld auch, dass das jetzt seltener der Fall ist, dass man sich auf eine Ausschreibung bewirbt, weil die meisten Dirigenten, die ich kenne, halt eigentlich schon in sehr vielen Vereinen drin sind und drin stecken und dann eher direkt angerufen werden sogar.
Okay.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich nehme auch eher wahr, dass es über eine persönliche Ansprache oder persönliche Kontakte eher zu einem erfolgreichen Engagement führt, als jetzt über diese Kontaktanzeigen beziehungsweise Stellenausschreibungen. Wobei ich aber auch wahrnehme, in vielen Fällen zumindest, dass das sehr einheitlich aussieht, egal ob das jetzt Verein A, B oder C ist. Also die gleichen sich doch sehr. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Idee wäre, es zumindest mal versuchen, auch da ein bisschen anders vorzugehen, das anders aufzumachen, weil wenn natürlich jetzt jemand da ist, der zum 5. Mal etwas sehr Ähnliches liest, ist vielleicht das Interesse, da genauer hinzuschauen, nicht mehr ganz so groß. Das ist sicherlich so, ja. Aber ich glaube, dass eben auch sehr viel über persönliche Kontakte und persönliche Weiterempfehlungen und Weitergaben funktioniert.
Ja. Kann ich auch nur unterstreichen. Also es, die Dirigentenwechsel, wo ich im Verein selber miterlebt habe, das ging alles hauptsächlich wirklich nur über persönliche Kontakte. Da haben sich vielleicht auch mal andere Leute beworben, aber du hast eigentlich schon gewusst, okay, jetzt kommt der oder diejenige. Und dann guckst du Ah, der könnte eigentlich zu uns passen. Ja, dann gucken wir, dass, wenn sie ganz daneben läuft, dann gucken wir auch, dass wir zusammenkommen. Ja, und dann hat es tatsächlich auch meistens einigermaßen gehalten.
Okay. Im Chat ist die Frage aufgetaucht: Was tue ich als Verein, wenn ich sämtliche persönlichen Kontakte ausgeschöpft habe und auch die sämtliche Plattformen schon online irgendwas gestellt habe und es bewirbt sich niemand? Was mache ich da? Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, welcher Verein das ist, aber auf diesen Online-Plattformen sind ja auch trotzdem auch gut aufgestellte Oberstufenvereine. Da findet man ja auch 50, 60 Mann-Orchester. Also daran kann es ja nicht scheitern und ich glaube, dass die auch finanziell relativ gut aufgestellt sind. Also muss ja irgendwie. Aber was mache ich als Verein, wenn da jetzt alles, was wir jetzt besprochen haben, persönliche Anrufe, Kontakte, Ausschreibungen machen, nicht hilft? Wie komme ich an einen Dirigent? Habt ihr Tipps?
Also ich habe schon, wenn ich mir das mal die Verbandszeitung angesehen habe, weil das haben wir ja gerade eben schon gehabt, das Thema, ja, mach dich kreativ, mal probier es mal vielleicht mit einer anderen Ansprache, ja, sei es auch nur grafischer Natur, also weil das sind manchmal schon Hingucker, aber da muss ich auch nur Stellenanzeigen in Zeitung lesen, ja, also die jetzt auch für ganz andere Jobs jetzt dann gilt, die fallen ins Auge, die außer der Reihe fallen, ja. Und da denke ich, da würde ich mich jetzt, sage ich mal, wenn die vielleicht eher mal auch hinwenden, das zu lesen, ja, ach, überlegen Sie mal was anderes, ja. Das ist natürlich dann noch nicht gesagt, dass ich dann jemand kriege, ja. Aber es ist natürlich sehr von Region zu Region abhängig. Wo habe ich viele, wo habe ich wenige? Ich wohne hier in Karlsruhe. Da haben wir natürlich eine sehr hohe Dichte an auch an Musikvereinen. Ich sag mal, der Stadtbezirk Karlsruhe, ich glaube, so, in ganz Deutschland gibt es keine höhere Dichte. Fast jeder Stadtteil hat noch einen Musikverein in Karlsruhe. Da hast du natürlich dann schon ein großes Reservoir, weil es ein großes Angebot dann ist. Klar, es ist noch eine Musikhochschule vor Ort. Das ist in manch ländlichen Regionen tatsächlich schwieriger. Und da kannst du vielleicht auch als 50, 60 Mann Orchester dann schon mal ein Problem kriegen, dann jemand zu kommen, weil sehen wir es einfach mal so, Fahrtkosten, ja, wenn ich da immer zu jeder Probe fahren muss und dann, ja, sagen wir mal, eine Stunde unterwegs bin, ja, weil das allein ein Kilometer dann wieder aussieht und bei den Preisen heutzutage, da überlegen sich manche Leute vielleicht schon zweimal, ob sie das machen, ja, und das sind viele Faktoren, die da reinspielen.
Ich kenne hier bei vielen Vereinen das System, dass man die Dirigentenstelle dann zweiteilt. Man sagt, man hat einen Konzertdirigenten und man hat einen Dirigent für die traditionelle Spielzeit, meistens ja die Sommerspielzeit, hat dann da vielleicht nochmal andere Möglichkeiten auszuschreiben und hat dadurch eben auch nicht die Verpflichtung für den Dirigenten, dass er sich jetzt eben auf komplett, wie heißt das, komplett verpflichtet auf ein komplettes musikalisches Jahr mit einem Verein zu gestalten, sondern sich dann gegebenenfalls projektmäßig nur zum Jahreskonzert oder zum Adventskonzert im Verein vorbereitet und danach übernimmt ein Dirigent, wo wir es wieder hatten, aus den eigenen Reihen. Aber
Da habe ich gleich zwei Fragen. Erstens, wie ist es dann finanziell? Sind die dann auch nur projektweise vergütet?
Ja. Also es gibt teilweise die Gangart zu sagen, man zahlt dann in der Zeit, in der der Dirigent da ist. Also dieses zwischen einem Vierteljahr und einem halben Jahr variiert es. Oder man rechnet es dann hoch aufs ganze Jahr und zahlt dann monatlich eben nur den Abschlag da davon. Okay. Hat aber dann natürlich weniger Ausgaben, als wenn man jetzt ein ganzes Jahr lang Betrag X zahlen müsste für den Dirigenten, der dann im Sommer ja dann auch die Blasmusikauftritte dirigiert, sondern kann dann da gegebenenfalls sagen, uns reicht die Konzertphase mit und dem Dirigenten, der dann vielleicht sagen kann, okay, für die Konzertphase könnte ich es mir vorstellen, dass ich dann die Verpflichtung noch mit dazu nehme. Aber ich habe da auch keine perfekte Lösung und ich finde die Frage sehr gut. Aus dem Chat auch, weil ich die auch hier in der Region auch einfach sehr oft höre. Aber ich muss auch ehrlich sagen, eine richtig befriedigende Antwort darauf zu geben, ist sehr schwierig.
Verstehe ich. Ich habe spannenderweise heute Mittag ist mir auf Instagram eine Dirigentensuche mal in den Feed gespült worden. Von der Musikkapelle Hohenzollern in Bayern. Und ich suche jetzt nicht, aber ich habe zweimal hingeguckt tatsächlich. Also das war grafisch und mit einer Idee aufgefahren, wo ich gesagt habe, aha, Es geht auch anders, als so ein weißes Blatt da hinzustellen und wir suchen, sondern das ist ganz nett mit Menschen vor einem Spiegel. Wir machen uns schön für dich und so. Also es ist ganz, ganz witzig gemacht irgendwie. Also vielleicht, wie Harald schon sagt, ist es vielleicht manchmal auch erstmal der Hingucker, damit ich erstmal auffalle von den ganzen vielen, um auch zu suggerieren, wir sind ein Verein, der irgendwie lebendig ist und kreativ ist.
Mhm. Ja, absolut. Also ich denke, da muss man kreativ werden, aber ich habe jetzt gerade versucht, im Chat mal so ein bisschen mitzuverfolgen. Es ist einfach bei uns in der Gegend, ne, weil Kreis Altenkirchen wurde da ja eben auch genannt, es ist, finde ich, auch in den letzten Jahrzehnten versäumt worden, in diesem Bereich etwas zu tun. Das kann man natürlich jetzt nicht innerhalb von 1-2 Jahren wieder auffangen. Ja. Es sind so mehrere Schienen, auf denen man sich da jetzt bewegt. Also wir haben es eben schon besprochen, dass grundsätzlich sich an Ausbildung generell etwas ändern muss. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, auf welche Füße das man auch immer stellt. Kurzfristig jetzt irgendetwas quasi aus dem Hut zu zaubern, ist sehr schwierig. Da muss man mit Sicherheit kreativ werden und auch über die Kreisgrenzen hinaus einfach schauen. Nur dann ist wieder auch das, was wir eben schon gesagt hatten, schwierig, wenn Leute dann 100 Kilometer oder 70 Kilometer Anfahrtsweg haben. Das kostet natürlich entsprechend. Und dann ist es die Frage, will und kann sich ein Verein das leisten? Projektbezogen wurde auch eben schon genannt, ist bei uns auch immer wieder gewesen, ne? Bringt sicherlich auch eine Zeit lang mal etwas. Aber ich glaube, dass gerade in den ländlichen Vereinen auch eine kontinuierliche Arbeit übers Jahr ganz wichtig ist, aus verschiedenen Gründen, um Jugendliche, um neue Musiker gut zu integrieren ins Orchester, um einfach auch kontinuierlich als Ansprechpartner und als derjenige, der die Arbeit macht, musikalisch da zu sein. Also das hat ja schon auch einen Stellenwert, ne? Also klar kann man das mal eine Zeit lang machen, projektbezogen zu arbeiten. Aber ich glaube, dass eine langfristige, kontinuierliche Lösung da schon vorzuziehen ist, wenn man sie denn hat. Aber gar keine Frage, und da, ne, ähnlich wie du das eben schon gesagt hast, dann ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht von heute auf morgen lösen kann. Ich weiß, das ist ja unbefriedigend, aber da braucht es, glaube ich, viele verschiedene Ansätze, die auch hoffentlich dann ganz bald konkret umgesetzt werden, weil es wird viel gesprochen und es suchen viele schon seit längerer Zeit. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich die konkreten Ansatzpunkte oft fehlen. Mhm. So ist es bei uns zumindest.
Okay. Ich habe eine Frage an dich, Harald, vielleicht kannst du die beantworten, die kam nämlich im Chat, also vielleicht kannst du da irgendwie so Verbandsmittel irgendwie durchgeben. Was darf denn ein gut ausgebildeter Dirigent oder Konzertdirigent kosten? Also wo liegt denn das so im Mittel? Also über Zahlen spricht ja nie jemand, aber irgendwie sollte man es vielleicht manchmal doch tun, weil dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Kannst du irgendwas aus deiner Verbandstätigkeit sagen, wo man sagt, okay, das ist so, die Vereine bezahlen ungefähr so viel? Oder hast du das nicht parat?
Ich habe mich aus dem Thema oder als Verbandsgeschäftsführer immer rausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Weil die Anfrage kam logischerweise auch. Ja, die Leute rufen auf der Geschäftsstelle an, ja, könnt ihr mir einen Tipp geben? Ja, Herr Leute, das ist Verhandlungssache. Ja, da mischen wir uns nicht ein. Wir geben hier, führen keine Gebührentabelle in Anführungszeichen oder Honorartabelle, was ihr jetzt hier von Dirigent zu nehmen habt. Das müsst ihr selber machen. Ihr könnt gerne mit anderen Vereinen, sofern sie euch das sagen, natürlich drüber sprechen, ja. Aber wir halten uns da raus und kriegst eine, ich glaube, da landest du schnell dann als Verband in Teufels Küche, wenn du hier irgendwelche Empfehlungen dann rausgibst. Ja.
Aber ich finde gerade, ich musste da tatsächlich widersprechen, Harald, weil ich fände eigentlich sowohl als Dirigent als auch meine Vereine, die ich begleite, das wäre super wichtig, dass da von offizieller Seite einfach mal eine Idee, oder was heißt eine Idee, eine reelle Aufstellung kommt. Wie viel da, also sowohl von Seiten als, wie viel darf ich denn als Dirigent verlangen, als auch im Sinne vom Verein, wie viel muss ich einplanen, wenn ich einen Dirigenten bezahle. Also ich weiß zum Beispiel, nachdem ich ja am Orchester gespielt habe, war ich natürlich auch Mitglied im DOV, also im Deutschen Orchesterverband. Da gibt's nämlich zum Beispiel Vorschläge, wie viel darf man denn verlangen, oder was gibt denn der DOV zum Beispiel vor, wie viel darf denn ein Musiker oder wie viel sollte ein Musiker sogar verlangen, um auch fair gegenüber den Kollegen zu sein, weil auch bei dem Punkt sind wir, das war auch einer der Punkte, die ich bei dem Facebook-Artikel kommentiert habe. Mhm. Als studierte Musikerin muss ich mich leider sehr, sehr oft damit rumschlagen, dass meine Preise, so gut es geht, immer noch weiter gedrückt werden und ich sehr viel natürlich darüber diskutieren muss, warum ich denn jetzt so viel Geld verlange. dann aber daneben stellen muss, ich verdiene natürlich da damit meinen Lebensunterhalt. Ich habe mir das natürlich damals auch ausgesucht. Mir war vollkommen bewusst, dass das nicht da abgesicherte und auch bestimmt kein Medizinergehalt werden wird. Trotzdem muss ich sagen, ich habe jetzt mittlerweile, studiere ich seit 12 Jahren Musik und ich habe jetzt dann meinen dritten akademischen Abschluss und muss deswegen trotzdem sehr, sehr oft mich rechtfertigen dafür, warum ich jetzt eine gewisse Preisvorstellung habe und mein Verein, mit dem ich darüber spreche, natürlich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hat, was ist denn fair oder was ist denn gerechtfertigt. Und weder ich als Dienstleister kann dann auf eine offizielle Stelle verweisen, noch mein Verein hat irgendwo einen Anhaltspunkt, um zu sehen, was ist denn realistisch und was müsste ich mich denn festhalten.
Es kommt aber zum Beispiel schon allein auf die Konstellation an, die du hast. Ja, und es geht dabei los, Honorarkraft oder angestellt. Ja, das sind halt zwei Paar Stiefel. Ja, und da kannst du sagen, ja, mach jetzt hier 500 Euro, ja, als Honorarkraft oder als Angestellter. Ja, wenn das Angestellter ist, zahlt der Verein die ganzen Sozialabgaben noch oben drauf. Ja, bei Honorarkraft ist der Dirigent letztendlich dafür dann zuständig. Ja, und da ist jeder natürlich für sich seines Glückes Schmied, ja, sodass es schwierig ist, hier einfach eine Zielrichtung vorzugeben. Ja, es gibt Vereine, die können viel bezahlen, auch als kleiner Verein, und es können Vereine, die können halt auch als große Verein nicht allzu viel bezahlen. Vielleicht wollen sie auch nicht, ja, weil sie zu geizig sind, das steht um andere Blatt Papier, das sollten sie natürlich nicht tun, wenn sie so wie dich so eine sehr gut ausgebildete Dirigentin jetzt dann am Start haben. Ja, aber die Vorstände, also soweit, ich habe es jetzt ein paar Jährchen gemacht, waren eigentlich dann mit der Aussage, Leute, redet, schaut mal, was habt ihr, ihr habt nicht erst seit gestern Dirigent bei euch im Verein, ja, redet einfach mit den Leuten, da wird man auch Wege finden, ja, man kann ja auch darüber sprechen, zahlt ihr noch extra Fahrtkosten, ja, oder gibt's extra für Auftritte Vergütung, ja, es muss ja nicht nur das eine Pauschalhonorar jetzt dann sein, da muss man sich einfach mal drüber unterhalten, ja, und ist für mich auf der anderen Seite auch eine Aufgabe von dem Vorstand, sich da entsprechend schlau zu machen, was ist hier möglich an der Stelle. Nur wie gesagt, da bleibe ich dabei, als Verband habe ich mir immer saumäßig schwer damit getan, eine Empfehlung zu geben, weil es ist ein freier Markt. Ja, ist so. Ja.
Aber du musst mal schauen, als Vorstand machst du das ja auch nur temporär. Also du bist ja als Vorstand jetzt auch, in den seltensten Fällen ist es mittlerweile so, dass es ein Vorstand über 20, 30, 40 Jahre macht. Der macht das dann meistens auch noch nicht ganz so lang. Klar kann er dann sagen, ich frag mal nach bei den unterschiedlichen Vereinen, wo dann teilweise auch die Aussagen nicht unbedingt gerne gegeben werden. Ich finde nur ganz ehrlich persönlich, und das würde ich mir einfach wünschen, wenn da einfach von offizieller Seite so ein gewisses, du musst es ja nicht auf den Cent genau hinschreiben, aber einfach, dass so Fragen vielleicht wirklich beantwortet werden können, dass einfach irgendwo ein Anhaltspunkt da ist.
Ich nehme es mal mit in die Gremien. Ja, doch, ernsthaft.
Also ein paar Sachen dazu. Im Chat taucht auf, dass es in Niederlanden, Belgien und in der Schweiz gibt sowas. Da gibt es Gehaltsempfehlungen vom Verband anscheinend. Mir geht es gar nicht mal darum, nur als, dass du dich quasi gut rechtfertigen kannst für dein Gehalt, sondern mir geht es natürlich auch um junge Dirigenten und Dirigentinnen, die einsteigen, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da verlangen können, ja, um nicht völlig auch die Preise vielleicht auch unbewusst kaputt zu machen oder völlig überzogen, dass dann der Vorstand sagt, machen wir nicht. Also einfach so eine Einordnung. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe meinen C3 damals im Nordbayerischen gemacht und wir hatten einmal in einer Phase haben wir uns alle an den Tisch gesetzt und dann wurde tatsächlich mal offiziell so ein bisschen drüber geredet, was können wir denn, wenn wir jetzt fertig sind, mal so ungefähr veranschlagen. Also wo liegt denn die Spanne? Also dass wir nicht anfangen mit 20 Euro die Stunde oder so. So. Naja, du lachst, aber das ist...
Weil ich dir vollkommen recht gebe, weil ich ja genau diese Gespräche auch schon geführt habe.
Ja, also wo fängt man an? Und das ist total schwierig. Ich finde es auch, unabhängig jetzt, ob man von einem C3 kommt, auch nach dem Studium finde ich das total schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Studiennachweis, aber Ich will jetzt so viel. Und natürlich spielt ja da auch Erfahrung mit und vielleicht auch Referenzen, die man angeben kann. Das ist mir schon alles klar. Aber ich glaube, es würde tatsächlich beiden Seiten helfen, wenn man so eine ungefähre Einordnung hätte.
Und da würde ich auch gleich anfügen, das geht ja nicht nur um Dirigenten sein, sondern es geht ja auch weiter im Instrumentalunterricht.
Ja.
Auch da ist es so, der eine verlangt, ist mal ganz übertrieben, 5 Euro auf die halbe Stunde. Der andere muss davon leben und verlangt ein bisschen mehr. Wie macht man das fair?
Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, also ich denke, man tut sich auch gerade, weil es so diffizil ist, auch schwer. Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es in den anderen Verbänden, also im Ausland jetzt, wo es dann schon gibt, schon gang und gäbe ist. Ich denke mal, das wird auch ein Prozess über viele Jahre gewesen sein. Aber das heißt ja nicht, Tanja, dass man da nicht mit mal anfangen kann. Ja, also von daher sollte man das schon mal in die Diskussion geben, ja. Und da wird man schauen, was die anderen Verbände dazu sagen. Ja, einfach mal abwarten.
Was sagt ihr dazu? Es kam nämlich gerade rein. Da wird zum Beispiel so eine Pauschalisierung für die Bezahlung abgelehnt, weil Qualifizierung und unterschiedliche Hintergründe, Ausbildung, Leistung sich oft nicht so decken, auch wenn man vielleicht den gleichen Abschluss hat. Und ob das nicht dazu führen könnte, dass talentierte Dirigenten vielleicht irgendwann unterbezahlt sind, während andere, die weniger gut sind, halt gleich viel bekommen. Ihr versteht, glaube ich, worauf ich
will. Aber an dem Punkt würde ich tatsächlich einhaken. Man hat ja auch in jedem anderen Berufsfeld ein gewisses Grundgehalt und da kann man dann anfangen nachzuverhandeln.
Ja, genau. Also ich denke auch, so ein grundsätzlicher Orientierungsrahmen hilft sicherlich allen Seiten gut weiter, um sich auch selber einzuschätzen und realistisch einzuordnen. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist zum einen da generell so der Stellenwert der Blasmusik ein Thema. Was ist einem die Arbeit wert? Was ist dem Orchester das wert? Was ist dem Rahmen das wert, ne? Diese Arbeit anzuerkennen? Das würde aber jetzt viel zu weit führen. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es nicht vorrangig ein finanzielles Problem, dass die Vereine keine Leute finden. Also so habe ich bei uns zumindest den Eindruck. Ich glaube, es sind tatsächlich die wenigsten, bei denen es an den finanziellen Möglichkeiten scheitert, wie ich das einschätze.
Okay, wir machen mal folgenden Fall. Wir gehen jetzt mal weg von Finanzen und es gibt mangelnde Menschen, die das machen wollen. Was wünscht ihr euch als Dirigent, Dirigentin von einem Musikverein, um da anzufangen? Und wir gehen davon aus, dass die finanzielle Seite passt.
Also ich wünsche mir dann in erster Linie Ehrlichkeit. Also es nützt nichts, wenn mir einer beim Einstellungsgespräch erzählt, ja, wir sind 35, 40 Leute und ich arbeite dann, wenn ich zugesagt habe, regelmäßig mit 20 Leuten. Also schon ehrlich die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, wo man gerade steht, was man sich vielleicht auch vorstellt. Kreativität und vor allen Dingen Ziele. Also es kam eben auch mal im Chat so ein bisschen, naja, die Leute proben aber nicht. Dann, glaube ich, muss man sich auch vielleicht mal die ein oder andere grundsätzliche Frage stellen. Natürlich sind es immer noch Laien, die auch vieles andere noch zu tun haben und machen. Aber ich glaube, dass ja grundsätzlich jeder Verein musikalische Ziele haben sollte. Sonst ist es vielleicht an der Sache vorbei, was da so passiert. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, warum vielleicht kein adäquater Dirigent gefunden wird.
Ich würde das auch unterstreichen. Ich finde auch Ehrlichkeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man beim Einstellungsgespräch oder auch beim Anwerbe- oder Bewerbungsgespräch tatsächlich ganz ehrlich und offen sagt, wie ist das jetzt, wie sind eure Wünsche, auf was legt ihr Wert, wie sieht der Probenbesuch natürlich ehrlicherweise aus, wobei ich da auch den Vereinen ein bisschen entgegenkommen möchte, zu sagen, dass es natürlich auch an mir als Dirigent liegt, ob es meine Musiker in die Probe kommen wollen oder nicht. Aber ich sehe es schon auch so, dass man einfach grundsätzlich vorab einfach sprechen muss, wie viele Auftritte sind es tatsächlich, was wollen wir machen, was für Konzerte wollen wir machen, wollt ihr euch weiterentwickeln, wollen wir neue Sachen probieren, wollen wir lieber einfach genau das so weiter handhaben, wie es läuft, weil ich denke, dann kommt man einfacher zusammen. Als wenn man dann irgendwann nach 2, 3 Jahren feststellt, eigentlich hätte der Dirigent gerne doch nochmal irgendwie was anderes probiert und am Anfang wurde was anderes zugesagt oder der Verein hätte gerne, dass der Dirigent sich mehr einbringt, mehr Ideen bringt, irgendwie neue Konzepte bringt, auch was Nachwuchsarbeit etc. angeht und der Dirigent sagt am Anfang, ja, auf jeden Fall bin ich da voll dabei und bringt es dann aber auf die Dauer der Arbeitszeit dann doch nicht. Also ich denke schon auch, was Nadine, was du gesagt hast, finde ich super. Thema Ehrlichkeit, Thema Offenheit, Thema unglaublich viel Austausch ist immer das Allerwichtigste, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen für alle.
Richtig. Ich bin ja nicht in der Funktion, jetzt als Dirigent mich irgendwo hinzustellen, aber ich sehe es mal von der Vereinsseite her. Offenheit, Ehrlichkeit wurde jetzt alles gesagt, ist absolut das Wichtigste, weil es geht nicht zum Beispiel von der anderen Seite, wenn ein Dirigent dann zusagt und nach einem halben Jahr kommt er mit der Besetzung kann nicht arbeiten und schmeißt die Person raus und die kommt nie und was weiß ich, ja. Man muss immer wissen, wo bin ich, ja, was für ein Verein ist es dann auch tatsächlich. Hört, ist natürlich wichtig, eben was Nadine gesagt hat, der Vorstand darf keine Luftschlösser hier aufbauen, wenn er 35 Leute hat und es sind ja regelmäßig nur 20 Leute in der Probe, da würde es mich auch aufregen. Auf der anderen Seite kann ich dann vielleicht nicht von einem Verein als Dirigent verlangen, dass sie irgendeinen verdienten Musiker oder Musikerin, weil sie vielleicht nicht ganz das jetzt kann, was hier benötigt wird, dann aus dem Orchester rausschmeiße, weil dann ist der Vereinsfrieden nämlich kaputt. Ja, das ist nicht auch schon vorgekommen, die ganze Geschichte. Nur da muss man dann sollte sich dann lieber der Dirigent oder Dirigentin was Neues suchen, weil da schaut der Vorstand natürlich als erstes auf den Vereinsfrieden in der Regel.
Auf jeden Fall. Ich hatte, ich glaube, in der ersten Staffel des Podcasts Steffen Wartemann zu Gast und der hat gesagt, für ihn gehört zum Dirigieren natürlich auch Einblick in andere Sachen, Finanzen, Jugendarbeit, weil er sagt, letztendlich ist das ein Problem, das irgendwann auch für ihn relevant wird, weil dann keine Musiker mehr da sitzen oder man sich nichts leisten kann. Oder wie seht ihr das? Welche Aufgaben sollte der Dirigent machen? Welche liegen eigentlich bei der Vorstandschaft, beziehungsweise welche würdet ihr gerne nicht tun? Also
ja. Das ist ein mannigfachiges eigenes Beispiel zu erzählen.
Gerne.
Also meine Anfangszeit, als ich in meinem Musikverein angefangen habe, da haben wir wirklich einen Dirigenten gehabt, selber aus dem Verein, aus dem Verein gekommen ist, ja. Und er war der Hans Dampf in allen Gassen, ja. Also du hast zu ihm aufgeschaut und ich logischerweise auch, ja. Also dann bin ich halt irgendwann mal in die Verantwortung gekommen, ich dann als Kassier im Verein, ja. Und dann war da doch immer mal so, ja, das ist aber meine Zuständigkeit jetzt, ja, und da will ich natürlich auch nicht immer reinreden lassen, ja. Auf der anderen Seite ist wichtig, dass sich jemand hier kümmert und vor allen Dingen, dass nicht nur, also ich fand es schon gut, man kümmert sich nicht nur um sein Dirigat, sondern man hat sich um die Jugendausbildung gekümmert, ja. Man hat bei irgendwelchen Festle dann auch noch so mitgeholfen, ja, also es war fast schon zu viel eigentlich, die ganze Sache, aber er hat es ja gut gemeint und das ist ja eigentlich das Wichtige gewesen. Aber irgendwann kam halt dann doch mal der Punkt, wo die Vorstandschaft dann auch hier eine andere Ansicht gehabt, da eine andere Ansicht gehabt, ja. Und dann kam man doch irgendwann auch noch nach längerer Zeit an der Punkt, wo man dann sich dann doch getrennt hat voneinander. Das war zwar schade, aber ich sag immer, im damaligen Zustand oder Umstand war es unvermeidbar, es so zu tun, ja. Weil die Vorstandschaft hat auch halt, sagen wir, das Wohl des Vereins auch, weil sie sind die gewählten Vertreter, sie sind die BGB-Vertreter, ja. Und sie müssen natürlich schauen, wenn was passieren wird, sie haften mit ihrem Privatvermögen, ja, wenn also irgendwas blöd läuft. Und da müssen sie natürlich schon ein bisschen drauf schauen. Das heißt jetzt nicht, und ich finde es sogar eher wünschenswert, dass sich natürlich ein Dirigent zum Beispiel in die Jugendausbildung mit einbringt. Ja, fänd ich immer toll, ja, fände ich super sogar, ja. Aber zum Beispiel aus Finanzen oder so, naja, ich glaube, da hast du in der Regel andere Fachleute, die da sich ganz gut damit auskennen. Also was mein Bereich jetzt auch war.
Jo. Also ich glaube, grundsätzlich einen Einblick zu haben, wie es dem Verein gerade geht, finanziell zum Beispiel, oder auch was den Nachwuchs betrifft, ist immens wichtig, auch für den Dirigenten. Es ist halt die Frage, inwieweit es dann sinnvoll ist, ja, was heißt, sich da einzuarbeiten. Also ich glaube ganz klar, alles, was das musikalische Tun beinhaltet, ist Aufgabe des Dirigenten ganz primär. Es ist sicherlich auch nicht verkehrt, den Vorstandssitzungen beizuwohnen, auch Diskussionen mitzubekommen, um im Blick zu behalten, wie tickt der Verein und wie sind die Prioritäten und wo soll die Reise hingehen. Aber ich glaube, dass ein Dirigent oder eine Dirigentin da nicht überall mitmischen muss. Ein grundsätzlicher Überblick schadet nicht, aber dafür ist er ja auch nicht eingestellt, sondern er ist für die musikalische Arbeit in erster Linie zuständig.
Ich sehe das eigentlich so, dass das der Verein klar definieren kann und darauf, wo der Dirigent sich überall mit einbringen kann, darf und soll. Mhm. Also ich muss von mir ehrlich sagen, dass ich mich sehr gerne sehr in allen einbringe, wo ich mich einbringen kann und darf, weil natürlich durch das, dass es mich schon so lange begleitet, Thema Nachwuchs und Jugendarbeit für mich natürlich schon immer eine ganz arge Herzensangelegenheit war und ich deswegen da einfach auch immer sehr gerne viel mache. Die Frage ist tatsächlich, also was du gemeint hast, Harald, ob jetzt ein Dirigent wirklich in die Finanzen Einblicke haben muss oder ob das nicht wirklich einfach Vereinssache ist, das würde ich auch unterschreiben. Aber ich denke auch, das ist eine Sache, wo Dirigent und Verein sich einfach miteinander absprechen sollen und dürfen, wo möchte der Dirigent sich einbringen, wo möchte, dass der Verein, dass der Dirigent sich einbringt und wie kann es denn funktionieren? Weil gegebenenfalls auch ein Dirigent mit Ideen kommen könnte oder Ideen hat, die ein Verein vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Auch in anderen Bereichen als nur der Musik.
Ich denke, wenn man da über Jahre zusammenarbeitet, dann ist es ein Geben und Nehmen, die ganze Geschichte. Ja. Und ich denke, ich wäre als Vorstand, wäre ich auch um jede Idee, die egal wer sie hat, im Verein mir zuträgt, sehr froh darüber. Und wie gesagt, egal ob Dirigent oder auch einfaches Mitglied, da ist jeder gleich. Aber es gibt halt gewisse Aufgaben oder sagen wir mal Zuständigkeiten. Das muss man halt dann einfach vorher auch mal, wie haben wir Kommunikation ist heute schon öfters angesprochen, kommunizieren, so wollen wir es haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier natürlich über alles mal reden können, aber wir müssen als Vorstand grundsätzlich erstmal den Kopf dafür hinhalten. Und wenn mir dann mal eine Ansage die Verwaltung trifft, so und so läuft's, dann ist es das demokratisch gewählte Gremium und da muss man sich halt Anführungszeichen unterordnen, ja.
Okay, ich würde gerne einen Punkt noch einbringen, weil du den gerade so ein bisschen angesprochen hast, also vorher, Tanja, und im Chat, nee, nicht im Chat, in Facebook aufkam. Nämlich du hast gesagt, zwecks Anwesenheit, du nimmst das auch so ein bisschen als deine Aufgabe, dass die Musiker natürlich gerne in die Probe kommen und in im Post auf Facebook stand zu stören, irgendwie, ob das wirklich so sein muss, dass der Dirigent oder die Dirigentin primär als das motivierende Element da vorne stehen muss und der Verein sich quasi so ein bisschen zurücklehnt und sagt, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass wir hier Spaß haben oder ob das nicht eigentlich auch mal andersherum beziehungsweise so eine Wechselwirkung sein kann, dass halt motiviertes Orchester macht natürlich auch einen motivierten Dirigent, Dirigentin aus. Also wenn ich da jede Woche hinkomme und muss irgendwie erstmal eine halbe Stunde 30 Mann anschieben, dass da jeder Lust drauf hat, das mache ich mal eine Zeit lang und dann ist aber halt auch rum. Also ich glaube, jedem sollte ja auch mal zugestanden sein, dass man auch vor dem Orchester einen schlechten Tag hat, dann wäre es ja mal ganz schön, wenn da 40 Mann einen auffangen und sagen, okay, jetzt versuchen wir mal noch besser zu spielen, dass der vorne halt auch mal einen schönen Tag hat. Ich weiß nicht, wie ihr das bisher erlebt habt oder wie ihr das seht.
Wenn ich gleich anfangen darf, ich würde das, ja, was du gerade gesagt hast, zu 100% unterschreiben. Meine beste Freundin, die ebenfalls Dirigentin ist, hat zu mir, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, was gesagt und das schreibe ich mir seitdem immer ganz vorne mit hin. Die meinte, die Leute kommen freiwillig zu dir in die Probe, das ist denen ihr Hobby, die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Wenn es ihnen beide keinen Spaß mehr macht, dann kommen sie nicht mehr, dann hast du keinen Verein mehr, den du dirigieren kannst. Mhm. Und dem gebe ich vollkommen recht. Ich gebe aber auch gleichzeitig dir recht, dass auch ich als Dirigentin ein Mensch bin, der auch mal vielleicht einen schlechteren Tag, einen stressigeren Tag oder mal eine schlechtere Phase haben kann und wünsche mir natürlich da dann von meinem Verein, dass er mich genauso auffängt wie ich ihn. Und da sehe ich das ganz genau, das, was du gerade gesagt hast. Es soll eine gesunde Wechselwirkung sein zwischen, natürlich bin ich dafür da, um meinen Musikern Freude in Musik zu vermitteln, sie voranzubringen. Ich kann natürlich nicht immer bloß Bauchpinseln. Ich muss natürlich manchmal ein bisschen was fordern, weil sonst kommen wir gegebenenfalls nicht an unsere Ziele ran. Aber ich bin schon dafür da, dass es primär einfach ein schönes Erlebnis ist, diese Probe zu machen. Und ein schönes Erlebnis ergibt sich aber nicht nur daraus, dass eine Person vorm Orchester diese Motivation bringt, sondern es ist eigentlich der komplette Raum gefragt, dass alle gemeinsam gut arbeiten können, gut vorankommen wollen. Und wenn es irgendwas geben sollte, was dem im Weg steht, seien es Konflikte oder persönliche Sachen, muss man da wirklich gucken, dass man mit denen gut umgegangen wird, dass die Atmosphäre und auch die komplette Energie während der Probe immer auf wir wollen gemeinsam Musik machen, weil das müssen wir jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben ja den Luxus, dass wir Musik machen dürfen. Das ist einfach eine unglaublich schöne Sache und die macht unglaublich viel Freude, die kann einem unglaublich viele Gefühle mitgeben. Und das Schönste für mich ist tatsächlich, wenn ein Musiker nach der Probe zu mir sagt, du, ich bin heute gekommen und hatte so einen Hals und jetzt gehe ich raus und bin gut drauf, und gleichzeitig finde ich schön, wenn ich das zu meinen Musikern sagen kann, ich bin heute gekommen und war eigentlich total fertig und gehe jetzt raus aus der Probe und bin einfach nur voller Energie und voller Freude und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, Daumen hoch, Daumen hoch.
Nadine nickt auch, also du bist ja auch der Meinung. Dass das
ja. Schön zusammengefasst. Also genauso sehe ich es aus. Es muss eine gesunde Wechselwirkung sein mit all dem, was du gerade beschrieben hast. Es ist ein Geben und Nehmen. Und es sind in der Regel ja Laien, mit denen wir arbeiten. Und gerade da noch mal mehr, ja, einfach den Blick dafür zu behalten, ne? Dass die Musiker auch, wie wir selber, aus einem Alltag schon kommen. Und dass man einfach auch als Dirigent immer noch Mensch bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Was ich sehr schön fand, ist, dass du gesagt hast, alle, die im Raum sind, sollten auch energetisch auf dem Level sein. Wir wollen jetzt zusammen was Gutes machen. Und dann muss man halt mal Differenzen 2 Stunden aussetzen und dann kann man die ja nochmal besprechen und nicht währenddessen irgendwie unterschwellig austragen oder so.
Und halt ja. Wichtig, dass sie dann auch besprochen werden. Das wollte ich noch anhängen, aber sonst.
Genau. Also, ihr merkt, wir merken, das ist ein schweres Thema. Wahrscheinlich könnten wir da noch 3 Stunden sprechen und kommen eigentlich nie zu einer Lösung, weil es natürlich geografisch, merken wir schon, total unterschiedlich ist. Von es gibt Vereine, die sind einfach schlecht besetzt, bis hin zu, wir haben nicht die finanziellen Mittel, bis hin, wir hätten alles da, aber die Leute sind nicht da, die dirigieren können, weil die Ausbildung nicht da ist. Also es ist unfassbar schwer, diesem Thema überhaupt nahe zu kommen, und wahrscheinlich, wenn wir da auch noch mehrere Gespräche brauchen, damit jeder einfach mal sich vielleicht auch wieder irgendwas bewusst wird, dass Vereine sagen, ah, wir müssten uns vielleicht mal zielgerichteter klar sein, was wollen wir eigentlich, bis hin zu einer spannenden Ausschreibung, wenn sie was suchen, bis hin zu den Dirigenten und Dirigentinnen, die auch finanziell wissen, was sie verlangen dürfen, damit sie da auch besser irgendwie in Verhandlungen gehen können. Also es gibt so viele Punkte anzugreifen, und mir tut es auch ein bisschen leid, dass die im Chat nach schnellen Lösungen fragen, jetzt wahrscheinlich super unbefriedigend hier rausgehen, weil es leider keine schnelle Lösung gibt, einen Dirigent oder Dirigentin zu finden, wenn keine da sind. Habt ihr noch abschließende Worte, die Mut machen, oder Wünsche an die Szene?
Kann man immer haben. Also ich denke mal, Mut machen wir, dass wir in den Musikvereinen bis heute einen ungebrochenen Zulauf eigentlich haben an jungen Menschen, die ein Blasinstrument erlernen wollen. Das ist doch schon mal in der, also die Vereine, wo das machen zum Glück viele, ja, die auf da ist mir persönlich um die Zukunft nie bange, ja. Und da kann ich natürlich auch als Dirigent ein bisschen drauf schauen, was macht denn der Verein, beziehungsweise falls es noch nicht macht, wie kann ich mich da einbringen vielleicht, ja, dass er da in Zukunft vielleicht was Neues sich aufbaut, ja. Aber man merken, Instrument spielen, machen, ist cool bis heute, ja. Und deswegen war mir noch nie um die Zukunft unserer Vereine bange. Ich habe auf der anderen Seite immer gesagt, Leute, von nichts kommt nichts. Wer nichts tut, der ja, da löst sich auch mal ein Verein auf. Das ist schade und das ist ärgerlich sogar. Ja, aber ihr müsst auch was als Verein tun. Aber diejenigen, die du was tun, da kommt immer wieder was nach. Und da hat man dann auch als Dirigent, wenn man diesen Verein Tätigkeit wirklich viel Spaß, nimmt auch für sich persönlich was fürs Leben mit. Und wenn man es an den anderen Stellschrauben, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, noch ein bisschen was tun, dann wird es sicherlich auch in der Zukunft vielleicht wieder einfacher werden, sich auch da auf so ein Dirigat auch einzulassen.
Ich würde dem Ganzen mitgehen, dass ich sehr gut finde, also Andi, erstens mal vielen Dank an dich, dass du das Thema so weit aufmachst. Auch danke an Alexandra, die hier irgendwo noch in meinem Bild mit drin hängt, die das Thema auch immer wieder anspricht. Ich denke tatsächlich, je mehr drüber gesprochen wird, desto mehr hoffe ich auch, dass da einfach eine Lösung gefunden wird. Weil wir sprechen jetzt auch seit knapp fast 2 Stunden drüber und merken, es gibt viele, viele Sachen, die man angreifen muss und die Sachen müssen einfach angegriffen werden. Und es darf nicht zulasten von hochmotivierten Musikern sein, die einfach eine Leidenschaft haben, die sie gern ausüben wollen würden und dann aber ohne Dirigent dastehen, weil vielleicht von verschiedenen anderen Stellen irgendwo jetzt über Jahre hinweg vielleicht irgendwas verschlafen worden ist. Ich finde es sehr gut, dass wir drüber sprechen. Und ich finde, drüber sprechen ist das Allerwichtigste, immer weitermachen und auch an hohen Stellen das anbringen und antragen, dass da gegebenenfalls irgendwo mal vielleicht ein Umbruch geschehen kann.
Ja, das wäre auch das, was ich mir wünschen würde, dass wir da also nicht müde werden, auch eben an den entsprechenden politischen Stellen weiter unsere Vorhaben kundzutun und auch das einzufordern, was uns weiterhilft, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass der Stellenwert der Blasmusik vielleicht dann doch irgendwann mal zumindest ein bisschen anders wird. Und ich kann nur jeden ermutigen, den das interessiert, diesen sehr fordernden mit Sicherheit auch, aber wie ich finde, einen der schönsten musikalischen Jobs, den man machen kann, zu ergreifen und das einfach zu probieren. Also es ist so ein dankbarer Job. Und ich würde es jederzeit wieder machen.
Okay, das sind doch sehr schöne Worte jetzt zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr euch jetzt die 2 Stunden Zeit genommen habt, mal so die verschiedensten Felder zumindest zu beleuchten und ein bisschen tiefer zu gehen. Also es ist natürlich immer schwierig, bei so einer Diskussion wirklich ins Detail zu gehen. Bedanke mich auch für alle, die zugehört haben und immer mal wieder Ideen und Argumente in den Chat eingebracht haben, auch wenn ich natürlich nicht alle bringen konnte. Manche wurden ja dann doch beantwortet. Dann wurde ja teilweise auch so ein bisschen intern schon diskutiert. Also ich finde, der Austausch ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir weiterhin pflegen müssen, damit einfach ja verschiedene Ideen auch kommuniziert werden und dass die ganze Sache am Laufen bleibt. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart.
Gern geschehen. Nee, es war wirklich schön.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Das war die Diskussionsfolge. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mich würde jetzt interessieren, was sagt ihr zu der Folge? Welches Problem oder welche Ansicht haben wir überhaupt nicht angeschnitten? Und stimmt ihr den Punkten zu oder gibt es da irgendwas, bei dem ihr vehement dagegen seid? Lasst es mich wissen, denn die Diskussion ist auf jeden Fall wichtig, um in unserer Szene voranzukommen. Schreibt mich gerne an oder schreibt Kommentare auf Instagram oder auch gerne per Mail an mich. Und wer noch direkt einen Podcast zu einem ehrlichen Thema hören will, dem sei die Folge 37 ans Herz gelegt. Profilbildung im Musikverein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dem Deutschen Podcastpreis für mich abstimmt. Außerdem mein Newsletter noch abonniert und wenn ihr noch richtig viel Lust auf weitere Folgen habt, dann natürlich gerne auf Patreon kommt und mir ein bisschen die Finanzierung meines kleinen Teams um mich herum erleichtert. Ich möchte mich bedanken für den Schnitt bei Leander Machern, für die Musik bei Dirk Mattes und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.